Das Breaking Bad Finale ist fast 10 Jahre alt. Was ist heute von einer der besten Serien aller Zeiten geblieben? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, mit dem wir euch ein Leuchtfeuer sein wollen im Streaming-Dschungel der Gegenwart. In unserem Podcast besprechen wir immer die aktuellen Filme und Serien, die ihr bequem zu Hause schauen könnt. Und dabei wollen wir euch natürlich helfen, dass eure Watchlisten, die wahrscheinlich sowieso immer knallvoll sind, vielleicht ein bisschen ausgemistet werden. Vielleicht könnt ihr dadurch ein bisschen Prioritäten setzen. Und wir haben vielleicht ein paar schöne Tipps für euch, die ihr direkt streamen könnt. Und natürlich wollen wir uns auch um aktuelle Neuerscheinungen kümmern, die ihr bei den gängigen Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime und Co. streamen könnt. Bei uns geht es meistens immer um aktuelle Themen. In unserer letzten Ausgabe haben wir uns zum Beispiel über die neue Staffel Bridgerton unterhalten. Diesmal ist es ein bisschen anders. Da haben wir uns mal wieder eine Serie ausgesucht, die praktisch schon moderner Klassiker ist, würde ich fast behaupten. Da werden wir jetzt gleich drüber reden. Und zwar geht es diesmal um Breaking Bad. Eine Serie, die jetzt schon fast 10 Jahre her ist, dass das Finale lief. Und über die wir aber noch gar nicht ausführlich jetzt im Podcast gesprochen haben. Deswegen haben wir uns gedacht, jetzt ist der ideale Zeitpunkt gekommen, denn darüber werden wir später erst sprechen. Wir haben auch einen zufällig aktuellen Anlass noch bekommen, dass wir über die Serie mal wieder sprechen können, aber darum geht's dann später noch. Mein Name ist Patrick Reinbold von Moviepilot. Kleine Info am Rande, ich moderiere heute zum ersten Mal hier Streamgestöber, aber davon solltet ihr euch nicht stören lassen, denn Streamgestöber ist trotzdem weiterhin kein Solo-Podcast. Ich habe mir auch diesmal einen Gast eingeladen, und zwar meinen Kollegen Hendrik Busch und Breaking Bad Fan.
Ja, es ist mir eine Ehre, bei deiner ersten Moderation dabei sein zu dürfen, Patrick.
Das freut mich.
Also ich wollte nur sagen, also wenn eine Serie das Prädikat moderner Klassiker verdient hat, dann Breaking Bad. Ich glaube, doch, das können wir ganz ohne Not können wir das behaupten.
Ja, ich habe dich jetzt nur als Hendrik Busch vorgestellt, weil ich habe auch zuletzt den Moonlight-Podcast mit dir gehört und da ging es ja schon stark um deinen zweiten Namen, den ihr da diskutiert habt, deswegen habe ich den jetzt mal weggelassen. Alle, die sich dafür interessieren, können gerne nochmal den Moonlight-Podcast hören, da geht's dann nämlich um deinen zweiten Namen. Ich habe jetzt hier die kürzere Variante nur gewählt, aber ich denke mal, das stört dich nicht.
Ich bin froh, dass wir diese Unterhaltung nicht nochmal führen müssen.
Alles klar. Ja, Breaking Bad. Wie hast du dich nochmal darauf vorbereitet, bis die letzten Tage oder am Wochenende nochmal ins Breaking Bad-Universum eingetaucht?
Also jetzt die letzten 2 Abende habe ich wirklich nichts anderes getan, als Breaking Bad zu gucken. Ich habe nicht genau gezählt, wie viele Folgen ich geschaut habe, aber es müssten so ungefähr 10 gewesen sein.
Oh, okay.
Also maximal 10, vielleicht waren es auch 8 oder so. Manche habe ich nur so nebenbei geguckt. Gestern bin ich bei der Folge Ozymandias, also der vorvorletzten Folge, der wahrscheinlich besten Folge überhaupt von Breaking Bad, bin ich tatsächlich eingeschlafen.
Oh.
Da habe ich noch so geguckt, ey, normal, ich versuche immer so um 0 Uhr schlafen zu gehen. Ich habe um 23.20 Uhr oder so angefangen mit Ozymandias, einfach nur, weil ich irgendwie so im Rausch drin war. Und dann wurde ich irgendwann müde und dann dachte ich, ach komm, mach das Licht schon mal aus. Und dann, ich glaube, das Letzte, was ich gesehen habe, war irgendwie das verzweifelte Gesicht von Skyler White. Und dann war Schluss. Und dann bin ich aufgewacht, dann lief schon irgendwie, ich glaube, die vorletzte Folge, wie heißt die? Egal. Aber jedenfalls genau. Die vorletzte Folge Breaking Bad und dann habe ich den Fernseher ausgemacht.
Okay.
Also ich bin quasi also so wortwörtlich mit
Marathon im Schlaf.
Ja, genau. Bin wortwörtlich mit Breaking Bad eingeschlafen.
Sehr schön. Ja, bevor wir uns jetzt gleich komplett ins Thema Breaking Bad versenken, hört ihr kurz noch ein paar Worte zu unserem Sponsor. Ich sag mal Ton ab.
Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt's nämlich noch die Magenta TV Megathek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy Highlight Oh Hell sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Ja, danke schön dafür. Dann können wir uns jetzt komplett unserem Thema widmen, und zwar Breaking Bad. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass die Serie für uns moderner Klassiker ist und wir jeden glaube ich, nicht umsonst davon, dass wir es hier mit einer der besten Serien aller Zeiten zu tun haben. Ich glaube, viele Serienfans halten die Serie wirklich für eine der besten, die es bisher gab. Und der Grund, warum wir sie auch so krönen können, hat natürlich auch mit Moviepilot zu tun, denn unsere Community hat die Serie tatsächlich auch auf Platz 1 der besten Serien aller Zeiten gewählt. Mit einer Durchschnittswertung von 9,1 ist sie auch wirklich knapp vor Game of Thrones noch auf dem ersten Platz gelandet. Und deswegen ist es einfach ein schöner Anlass, mal diese Serie zu nehmen, bei der wir sagen können, das ist für den Moviepiloten auch die beste Serie aller Zeiten und da jetzt endlich mal darüber zu reden. Was auch noch ein aktueller Anlass ist, da kannst du, glaube ich, was dazu sagen, Henrik, weil du die Serie auch guckst, ist, dass der Breaking Bad Ableger, das Spin-off Better Call Saul, jetzt in die finale Staffel geht.
Ja, genau, also das geht am April, Mitte April kommen dann die neuen Folgen, das sind die letzten Folgen von Better Call Saul und wir wissen seit dem Wochenende auch, dass ein großer Wunsch der Fans in Erfüllung geht, nämlich dass Walt und Jesse, also die beiden Hauptfiguren aus Breaking Bad, dass die dann auch zum ersten Mal in dem Spin-off auftreten werden. Also es sind schon viele andere Figuren aus Breaking Bad sind natürlich aufgetreten im Spin-off, aber das ist die beiden Hauptfiguren auftreten, das ist wirklich eine ganz große Sache. Wie das alles passieren soll und wann und wie groß das alles wird, das weiß man noch nicht, aber dass sie dabei sein werden, das ist offiziell bestätigt.
Ja, ich denke mal, wir werden später, wenn es dann um das Erbe von Breaking Bad geht, auch noch mal ein bisschen über Better Call Saul reden. Da können wir dann bestimmt auch noch mal drauf zurückkommen, was da jetzt genau passiert mit Walt und Jesse noch mal zurückkommen. Aber jetzt am Anfang wollen wir uns natürlich erstmal ausführlich mit der Hauptserie beschäftigen. Und auch wenn jetzt wahrscheinlich ein Großteil der Leute, die uns zuhören, Breaking Bad-Fans sind und die Serie vielleicht auch in- und auswendig kennen, willst du trotzdem noch mal ganz kurz die Handlung grob erklären, Hendrik, um was es in Breaking Bad überhaupt geht?
Ja, ich kann ja irgendwie mal mit der ersten Staffel anfangen, wo so ein bisschen das Fundament gelegt wird. Also es geht um Walter White, ein ganz normaler Familienvater, der zwei Jobs hat. Er ist Lehrer, er ist Chemielehrer und arbeitet nebenbei noch in einer Waschanlage. Und irgendwann erfährt er dann, dass er Krebs hat und hat aber eben kein Geld dafür. Also es ist dann also ein typisches soziales Problem in den USA, dass eben die Krankenversicherung sehr, sehr schlecht ist. Also ein sehr universelles Thema, mit dem sich dann auch die meisten Amerikaner wahrscheinlich auch identifizieren können. Und wir im weitesten Sinne eigentlich auch, also mit sozialen Nöten und Geldsorgen und so weiter und so fort. Und er entscheidet dann eben, bad zu breaken, also vom rechten Wege abzukommen und dann eben seine Kenntnisse, seine speziellen Kenntnisse in der Welt der Chemikalien umzuwandeln mit krimineller Energie und dann eben Meth zu kochen. Und nicht nur irgendein Meth, sondern das beste Meth, was man im Raum New Mexico und später auch womöglich sogar auf der ganzen Welt finden kann. Also Meth, vielleicht nochmal ganz kurz, ist so ein sehr gefährliches Rauschgift. Rauschgift klingt irgendwie so nach TKKG. Ist aber also eine sehr gefährliche Droge, die unter anderem dazu führt, dass man sehr schlechte Zähne bekommt, aber eben auch einen Drogenrausch erhält. Genau, und das stellt er her und verdient damit sehr viel Geld. Und erarbeitet sich auch im Laufe der Serie dann eben eine gewisse Machtposition in der Drogenwelt von New Mexico.
Ja, das kann man, glaube ich, so grob stehen lassen. Das ist die wichtigste Entwicklung dieser Story. So vom, man kann schon fast sagen, so durchschnittlicher Biedermann, der eigentlich Walter White am Anfang ist, so ein fast schon langweiliger Familienmensch, der dann zu so einem kriminellen Mastermind einfach wird, nach und nach so diese Entwicklung zu verfolgen. Gibt natürlich noch viele Nebenfiguren, die einfach wichtig sind. Die Serie ist ja voll von prägnanten Charakteren eigentlich, über die man einzeln auch noch sprechen kann, wo wir wahrscheinlich jetzt auch noch gleich drauf eingehen werden. Aber so Walter White ist schon das Zentrum von Breaking Bad einfach. Genau, bevor wir jetzt weitersprechen, natürlich erstmal die obligatorische Spoilerwarnung. Wir werden uns jetzt über viele Elemente, Details auch von Breaking Bad natürlich unterhalten, über nochmal die unvergesslichsten oder besten Momente. Und da kommt es natürlich, also da gehen wir ans Eingemachte schon. Also ihr seid gewarnt vor Spoiler, wenn ihr jetzt wirklich die Serie noch nicht gesehen habt, in diesem Moment seid gewarnt, wir werden jetzt ins Detail gehen. Ja, zum Anfang würde ich eigentlich gerne mal so einen kleinen Nostalgietrip vielleicht vornehmen, auch mit dir, und dich einfach mal fragen, wie ist es denn damals gewesen bei dir mit Breaking Bad? Wie bist du denn zu der Serie gekommen? Wie hast du denn den Start miterlebt? Warst du von Anfang an schon dabei? Oder wie hat es denn bei dir überhaupt angefangen, dass du Breaking Bad entdeckt hast?
Also ich war nicht von Anfang an dabei. Ich habe wahrscheinlich ziemlich genau vor 10 Jahren angefangen. Das war so 2012, glaube ich, als ich meine, schon die vierte Staffel gerade lief und dann fingen plötzlich an, die deutschen Feuilletons auch über Breaking Bad zu schreiben. Generell wurde das Thema Serien immer größer und ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, jetzt fängst du mal an. Und dann habe ich geguckt, wo kann man das denn schauen? Und dann habe ich gemerkt, okay, bei Arte oder so läuft das gerade schon oder irgendwie in der dritten Staffel. Wie sollst du das alles gucken jetzt gerade? Also es war wirklich schwer damals noch an Serien, an internationale Serien ranzukommen. Deswegen war Breaking Bad so eine der Serien, die ich tatsächlich auch mit illegalen Streams geguckt habe. Ja, genau. Es ist, glaube ich, verjährt.
Ja, falls das Gesetz
zuhört. Ja, genau.
Das ist, glaube ich, noch Glück.
Also eine der wenigen Serien, die ich tatsächlich dann irgendwie, die ich mir irgendwie dann beschaffen musste. Also es war auch tatsächlich eine der ersten, ja, großen Serien aus dem Golden Age of TV, die ich mir so reingezogen habe. Vorher hatte ich nur Twin Peaks geguckt und Buffy und sowas. Und dann da halt dann wirklich mal so ein Serientrend mitgemacht und habe dann auch versucht, möglichst schnell dann die Staffeln aufzuholen, sodass ich dann dabei sein konnte, wenn dann im Jahr 2013 die Serie eben in ihr großes Finale geht. Weil da war mir schon klar, dass das eine große Sache wird, worüber dann die ganze Welt, in Anführungszeichen, ja doch, also die ganze Welt, die ganze Serienwelt, Popkulturwelt ja. sprechen wird. Wie war das bei dir?
Ich glaube, ja, bei mir war es ganz ähnlich. Also ich erinnere mich da auch sehr nostalgisch dann an Breaking Bad, dass ich das entdeckt habe, weil das war bei mir so eine Phase im Leben, wo ich generell so viele Serien wie nie eigentlich geguckt habe. Also es war so, ich glaube, also ich habe es auch nicht von der ersten Staffel an schon verfolgt, weil damals, wie du schon gesagt hast, war das wirklich noch eine andere Serienlandschaft, dass die US-Hypes wirklich bei uns auch später erst ankamen. Und es war, glaube ich, auch damals so, jetzt im Vergleich zu heute, wo wir das auf Netflix oder so bei den Streamingdiensten relativ zeitnah teilweise bekommen, hat es in Deutschland schon immer deutlich länger gedauert, bis so eine Erfolgsserie, die in den USA schon ein Hit ist, bei uns überhaupt erstmal so ankommt. Und dann hat man auch wieder das Problem. Also heute ist es natürlich nicht so schlimm, wenn man sagt, irgendwie bei Arte läuft was, dann ist das ja schon ein Qualitätsmerkmal meistens. Aber damals war das eher schon so, dass es dann so als, ja, Nischenausstrahlung irgendwie galt, dass man sagt, okay, dieser Mega-Hit aus den USA, der läuft jetzt irgendwie nur bei Arte und ich weiß auch nicht mehr, ob das von den Uhrzeiten her überhaupt passen war. Also ich habe es auf jeden Fall dann auch nicht auf Arte geguckt. Ich habe damals noch tatsächlich viele Serienstaffeln auf DVD noch gekauft, als die dann rausgekommen sind. Die waren auch damals, ich erinnere mich noch, ziemlich teuer teilweise auf DVD noch. Also da gab es auch diese Praxis, die heute auch völlig absurd ist eigentlich, dass dann Staffeln wie Lost oder so geteilt wurden. Da gab es dann so Split-DVD-Staffeln irgendwie. Ich glaube, die dritte Staffel Lost kam oder die zweite kam irgendwie auch in zwei Teilen oder so nur raus. Also da musste man dann irgendwie auch viel Geld bezahlen für diese Folgen auf DVD. Und ich habe mir damals die ersten beiden Staffeln von Breaking Bad, die dann, glaube ich, zeitnah nach der Arte-Ausstrahlung gekommen sind, auf DVD gekauft und die da geguckt. Die erste Staffel von Breaking Bad ist ja eh fast schon Snack. Die ist ja nicht so lang mit ihren, ich glaube, 6 Folgen sind es, glaube ich.
Also 7, tatsächlich.
7, genau. 7 Folgen, also die kann man ja relativ schnell gucken. Die zweite Staffel ist ja dann eher so eine vollwertige Staffel, wie man die danach dann auch kennt, sag ich mal. Und ja, ich bin da auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie das genau losging, dass ich auf die Serie wirklich aufmerksam geworden bin, aber ich habe damals wirklich die aktuellen Sachen geschaut, wie Dexter und Californication. Ich erinnere mich noch, dass ich 24 auf DVD damals auch nachgeholt habe, die ganzen Staffeln da durchgebinged habe. Und irgendwie sowas wie Prison Break, was dann schon ein bisschen eher auch kam. Das waren so die Staffeln, die ich, glaube ich, alle so im Zeitraum von 2008, 2009 geguckt habe. Und da ist dann eben auch Breaking Bad mit rein gerutscht und hat mich auch komplett geflasht damals. Also es war auch direkt von den ganzen Serien, die ich da geguckt habe, meine Lieblingsserie. Und ich glaube, ich war dann, ich bin nicht mehr sicher, ob Staffel 3 war oder 4, dass ich dann wirklich, ähnlich wie du, die Serie auch geguckt habe, dann als es in die dritte Staffel ging und die in Deutschland noch nicht da war, auch auf nicht hundertprozentig legale Weise, aber da habe ich dann schon auch diesen Hype mitgespürt, dass wirklich Woche für Woche auch die Folgen kamen und man dann mit Freunden immer darüber geredet hat, was ist gerade passiert und auch so diese Diskussion ständig hatte, diesen Hype, der sich so auch wirklich im Privaten da unfassbar aufgebaut hat. Das habe ich auch selten so erlebt wie bei einer Serie wie Breaking Bad, die ja auch ganz viel zum Diskutieren einlädt, die irgendwelche Details streut, über die man dann rätseln kann, die krasse Cliffhanger hat oder so. Also es war immer teilweise eine Qual, auch eine Woche warten zu müssen, bis die nächste Folge kam. Oder gerade wenn da eine Staffel zu Ende war, als man dann wusste, man muss jetzt, glaube ich, irgendwie ein Dreivierteljahr oder so warten, bis die nächste Staffel kommt. Das war teilweise schon echt brutal. Und deswegen war Breaking Bad wirklich auch so ein, ab der Hälfte spätestens, so ein gemeinschaftliches Erlebnis auch, was ich mit Freunden da auch geteilt habe, viel darüber diskutiert habe. Und ja, das ist schon als so eine Eventserie auch wirklich in Erinnerung habe, die so über die Qualität hinaus einfach total jahrelang das Leben einfach mitgeprägt hat, so.
Ja, und das, obwohl es eben keinen wirklichen Raum gab. Ne? Also wenn man jetzt heute das vergleicht, heute landet halt jede Serie sofort bei Netflix. Und ich glaube, damals, das habe ich dann nur so im Nachhinein dann auch erfahren, wie sich Breaking Bad in den USA entwickelt hat. Da war es ja so, dass die ersten vier Staffeln irgendwie gar nicht so die ganz hohen Einschaltquoten im linearen Fernsehen hatten. Und dann kam es irgendwie in der Staffel 4 oder so, kam dann irgendwie alle vier Staffeln kamen dann zu Netflix. Und dann haben sich die Einschaltquoten durch die Verfügbarkeit bei Netflix, weil dann eben plötzlich ganz viele Menschen diese Serie bei Netflix bingen konnten in den USA, ist es da eigentlich erst so richtig explodiert. Und irgendwie das Staffelfinale von Staffel 4 haben irgendwie 2 Millionen Menschen live geguckt. Und das Finale von Staffel 5, 2 Jahre später, waren dann irgendwie 10 Millionen Menschen. Und das wahrscheinlich wirklich nur, weil die Serie bei Netflix verfügbar war. Und da dann plötzlich eine ganz andere kulturelle Ausbreitung erfahren hat. Das haben wir alles irgendwie verzögert dann, glaube ich, wahrgenommen. Wir mussten uns das irgendwie anders besorgen. Ich finde es total spannend, wie wir gerade hier über DVDs reden, weil das ja wirklich ein Relikt ist. Schon interessant.
Ja, voll. Und weil bei Breaking Bad war es ja auch noch was Besonderes, weil die Serie einfach für so eine Hitserie nicht so mega lang lief. Also 5 Staffeln, finde ich, ist immer so eine schön kompakte Zahl eigentlich. Da kann man auch, wenn man jetzt sagt, man möchte irgendwie einen Rewatch machen oder so, sich alles nochmal anschauen, dann ist es nicht, dass man sagt, oh, ich muss jetzt irgendwie 9 Staffeln oder so gucken, sondern Breaking Bad war ja schon sehr früh auf diese 5 Staffeln ausgelegt. Man wusste dann auch schon spätestens in der 4. Staffel, dass jetzt da noch eine kommt. Die haben sie ja dann ein bisschen länger gemacht. Aber es war schon relativ früh auch klar, wohin die Reise läuft, und ich wusste auch schon, dass ich damals so angespannt war, weil als dann feststand, jetzt kommt die finale Staffel, und ich war schon so, oh Gott, hoffentlich passiert mir jetzt nicht irgendwas, damit ich das Bettende noch erleben kann. Ich hatte dann richtig so Panik, dass jetzt irgendwie auf die letzten Meter, und ich habe dann irgendwie 3-4 Jahre halt Breaking Bad so aktiv verfolgt, dann hatte ich irgendwie Angst, so hoffentlich weiß ich noch, wie Breaking Bad endet. Das war eine meiner größten Sorgen. So.
Was hattest du denn für existenzielle Ängste?
Nein, gar nicht so. Also es war ein bisschen reingesteigert, übertrieben, aber so ein paar Gedanken waren dann so, oh Gott, ich muss unbedingt wissen, wie Breaking Bad ausgeht, und muss dieses Gesamtkunstwerk, was es für mich damals schon war, irgendwie zu Ende erleben oder so. Ich will das nicht verpassen. Und das war auch schon so ein Gefühl, das da mitgeschwungen hat. Also dieses in sich abgeschlossene, weil heute ist es ja wirklich auch so, dass die Serien dann immer noch weiterlaufen, noch eine Staffel kommt oder so. Und bei Breaking Bad war es halt so, du hattest diese extrem hohe Qualität und hast aber trotzdem so dieses, komprimiert möchte ich es jetzt nicht nennen, weil 5 Staffeln sind immer noch 5 Staffeln einfach. Also es ist jetzt auch nichts, was man super schnell weg hat, aber es ist trotzdem für die Qualität, die es liefert, so fast schon verdichtet irgendwie, finde ich. Also da gibt's auch so gut wie keine Längen oder so. Die Serie ist einfach so smart durchkomponiert auch. Du wusstest, also ich bin mir nicht mehr sicher, ob die wirklich bei der Serie jetzt von Anfang an in der ersten Staffel schon wussten, wo sie enden werden. Weißt du das noch genauer?
Ich habe mir tatsächlich da jetzt ein bisschen was angelesen, und es ist tatsächlich so, dass sie eine Roadmap hatten. Also sie wussten ungefähr, wo es hingehen soll. Aber ich glaube, die Roadmap war tatsächlich so, dass sie aus einem Normalo einen Scarface-Charakter machen wollten.
Scarface, ja. Ich glaube, Vince Gilligan, der Schöpfer der Serie, hat es Mr. Chips genannt.
Genau,
das ist,
glaube
ich, so ein US-Phänomen, das kenne ich in Deutschland.
Ich auch nicht.
Ich weiß gar nicht, was dieser Mr. Chips ist. Ich glaube, das heißt einfach so, dass dieser Allerweltstyp, eben, wie wir es am Anfang schon beschrieben haben, so dieser Durchschnittstyp, der halt eben vom Normalo zu dieser Scarface-Mythos-Figur fast schon mit zu diesem legendären Gangster.
Ja, genau, also man weiß eben nicht direkt, was gemeint ist. Also wenn da jemand sagt, von Mr. Chips zu Scarface, das war irgendwie so das ganz grobe Skelett, was sie sich da irgendwie so hingelegt haben. Und aber sie haben tatsächlich sehr viel improvisiert. Also was ich jetzt so erfahren habe, ist, dass sie häufig Walt und Jesse eben in aussichtslose Situationen verfrachten wollten, um sie dann da eben mit irgendwelchen Mitteln eben wieder rauszumanövrieren. Und dadurch kamen dann eben diese irren Plots teilweise zustande. Also zum Beispiel, ich glaube, vor dem Staffelfinale von Staffel 5, also vor dem Serienfinale, haben sie sich irgendwie vorgenommen, okay, wir wollen irgendwie Walt mit einem Maschinengewehr sehen und wie er das da aus dem Supermarkt kauft. Okay, und dann war die Idee, irgendwie stand da im Writers Room, und wie kriegen wir die Figuren dahin zu diesem Bild? Also es ist viel, was so rückwirkend konstruiert werden sollte von den AutorInnen. Genau, das ist so. Das waren so die Methoden. Aber da können wir vielleicht später auch noch detaillierter drauf eingehen.
Ja, genau. Lass uns mal so ein bisschen über die Elemente reden, die Breaking Bad wirklich so genial machen, zu einer der besten Serien aller Zeiten. Ich glaube, du würdest dich ja, hast du jetzt auch schon gesagt, anschließen, dass Breaking Bad wirklich eine der besten Serien aller Zeiten auch für dich ist.
Ja.
Von allen, die du gesehen hast.
Ich glaube, beim Reload habe ich sie auch als Lieblingsserie markiert. Hat auch ein bisschen
Ja, ich auch.
nostalgische Gründe natürlich.
Ja, klar.
Aber einfach, wie sie jetzt auch andere Serien beeinflusst, wie viele versuchen dann eben diesen speziellen Breaking Bad Vibe dann zu reproduzieren, und eben diese Anti-Helden-Geschichte. Ich glaube, ja, also wahrscheinlich wollen wir jetzt schon die einzelnen Punkte durchgehen, die sie zu besten Serienzeiten machen. Ich meine,
Ja.
wir können ja mal mit Walter White anfangen, vielleicht.
Ja, würde ich auch sagen. Er ist ja wirklich so das Gesicht von Breaking Bad, würde ich sagen. So neben Jesse Pinkman natürlich auch, aber Walter White ist, glaube ich, schon die Figur, die einfach alle immer noch fasziniert bis heute so. Der so pendelt zwischen, er ist so dieser sympathische Durchschnittstyp, mit dem man sich identifizieren kann, aber er hat so früh auch schon so abgründige, hässliche Seiten, die er dann auslebt oder so. Ich weiß nicht, erstmal grundsätzlich zu Bryan Cranston. Man kannte ihn ja vor Breaking Bad, vor allem so als Hal aus Malcolm mittendrin. Da hat er ja wirklich eine Rolle gespielt. Da könnte der Kontrast eigentlich kaum größer sein. So, da hat er wirklich so eine Gaga-Comedy-Performance immer rausgehauen, die wirklich so absurd war. Hast du ihn vor Breaking Bad schon in der Rolle gekannt?
Ich kannte ihn tatsächlich auch nur durch Malcolm mittendrin. Also da habe ich alles gesehen tatsächlich. Also es gibt übrigens auch einen Podcast zu Malcolm mittendrin, wo wir auch so darüber sprechen. Ja, genau. Ja, also ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe ja noch ein paar Folgen mir angeschaut. Auch, ich glaube, die ersten drei Folgen von Staffel 1. Und er ist dann doch sympathischer, als ich ihn in Erinnerung hatte. Also es ist alles nicht so eindeutig. Ich hatte ihn dann später, so als ich aus der Serie rausgegangen bin und dann auch mehr über Breaking Bad gelesen habe, habe ich ihn schon so als den Teufel schlechthin irgendwie dann abgespeichert. Aber er ist ja echt, eigentlich, er hat dann trotzdem noch seine guten Seiten, und dieses Hin- und Herschwanken zwischen komplett arrogant und rücksichtslos und dann doch irgendwie wieder ja beschützend, wie er sich eben über seine, ja, Untergebenen dann, also alle sind ja seine Untergebenen, alle von Skyler bis Jesse, wie er sich dann doch wieder teilweise auch selbstlos vor sie stellt, aber dann auch immer wieder mit so einem Hintergedanken, wie ihm das nützen könnte. Das macht es schon sehr schwer, ihn irgendwie einzuschätzen, und das ist, glaube ich, einfach das, also diese Reibung an diesem Charakter, die trägt die ganze Serie fast schon.
Ja, mir geht's da ähnlich. Ich kann mir, glaube ich, auch jetzt Jahre nach Breaking Bad kann ich immer noch kein eindeutiges Urteil fällen. Ich bin auch so hin und her gerissen zu diesem Charakter irgendwie, dass ich teilweise auch, also natürlich ist Walter White auch eine Sympathiefigur so. Ich glaube, sonst würde die Serie nicht so gut funktionieren, wie es es jetzt tut. Und ich hätte nicht einfach diese Popularität, weil du bei Anti-Helden so einfach diesen schmalen Grat hast zwischen du kannst sie nicht komplett böse machen oder so, sonst springen die Leute vielleicht ab, aber du musst auch aufpassen, dass es nicht zu sehr Identifikationsfigur wird. Und ich glaube, da ist wirklich Walter White so eine der besten Serien-Antihelden, die es einfach jemals gab. So, es gab diese Figurenarten natürlich vorher auch schon so. Das erste Mal, als es, glaube ich, so richtig gefeiert wurde und groß war, war natürlich Sopranos, so mit Tony Soprano, glaube ich. Das ist so einer der ersten Serien-Antihelden, der so einfach in die Geschichte eingegangen ist, würde ich sagen, da orientiert sich sicherlich auch Breaking Bad so ein bisschen dann an diesem Modell. Genauso wie jetzt von Breaking Bad wiederum neue Serien einfach inspiriert wurden, so an dieser Anti-Helden-Figur, weil viele ja auch gemerkt haben, so, dass das einfach die spannenderen Figuren sind, als wenn du jetzt nur diesen strahlenden Helden hast, mit dem du die ganze Zeit über Staffeln hinweg mitfiebern kannst oder so, dass du einfach diese Brüche und Spannungen und so diesen moralischen Konflikt, den du auch ständig bei Walter White hast, so mit drin hast. Das fand ich gerade eben auch durch Bryan Cranston Schauspiel, so, er spielt das so unfassbar überragend, also das ist wirklich grandios einfach, was er da für Facetten spielt. Du hast ja schon gesagt, der ist da manchmal, hat er auch noch diesen Beschützerinstinkt oder so, dass er wirklich für eine Sache auch irgendwie das Ganze macht. Es geht ja natürlich los in der Serie mit dieser Krebsdiagnose, er möchte ja seine Familie absichern oder so, da bekommt er ja schon noch so einen Grund geliefert, beziehungsweise er liefert uns einen Grund, warum er das alles macht, und dass da noch so eine, ja, moralisch vertretbare Absicht dahinter steht. Aber es fängt ja auch schon relativ früh an, dass da schon einfach diese Brüche kommen. Ich habe mich jetzt auch noch mal zurückerinnert oder das nachgeholt, so, dass er ja praktisch schon in der ersten Folge oder in den ersten beiden Folgen wird er auch schon zum Mörder, was ja auch schon eine ungewöhnliche Entscheidung eigentlich ist, weil diese beiden Dealer, mit denen er sich anlegt, einer von denen ist ja dieser Crazy Eight, die ihm da ja schon ganz früh in die Quere kommen wollen und die er dann ausschaltet, dass er da wirklich schon zu so einem Mörder einfach wird, weil er dann dieser Crazy Eight bei ihm im Keller ist und er den dann einfach erdrosselt oder so, was auch wieder so eine Szene ist, die eher so noch dieses Ungeschickte hat, dieses ja, total, dass er jetzt das jetzt einfach zum ersten Mal macht, der rutscht da eher so rein, dass er jetzt plötzlich jemanden tötet, aber es ist trotzdem eigentlich schon eine total harte Tat, die da gezeigt wird auch, was schon generell so auf diesen Stil der Serie schließen lässt, die immer wieder so Szenen hat, die völlig schockierend sind eigentlich und weil es so aus diesem ja realistischen draus passiert, so du hast diese Person, die du eigentlich auch sein könntest, mit der du dich identifizierst und die wird dann plötzlich zum Mörder, so das ist nochmal nicht so wie bei Dexter zum Beispiel. Ich meine, Dexter greift das ja, glaube ich, auch, oder würde ich sagen, sehr stark auf, dass du halt einfach einen Serienkiller als Hauptfigur hast und das da schon ein sehr hartes Extrem ist. Aber Dexter hat dann, finde ich, noch mehr so diese Ebene, von der man sich distanzieren kann. Und Breaking Bad oder Walter White macht es einem da schon noch schwieriger, weil man da einfach noch mehr mitfühlt und sagt so, okay, in der Situation, da wäre ich vielleicht auch in der Panik oder in dieser Ausweglosigkeit, kann man schon die Sachen, die er macht, da nachvollziehen, oder? Wie ging es dir da?
Also ich würde sagen, dass es bei Walter White alles ein bisschen schwieriger ist tatsächlich. Ich glaube, dass seine Morde mit dem Verlauf der Serie immer weniger vertretbar werden moralisch. Also den Crazy Eight-Mord, den begeht er ja aus einer absoluten Notsituation heraus. Also er kann ja wirklich nicht anders. Der ist da unten jetzt in seinem Keller und die Folge habe ich dann auch wirklich sehr, sehr, sehr gespannt dann auch nochmal geschaut. Da gibt es ja diese eine Szene, wo er dann erkennt durch einen Zufall, dass Crazy Eight ihn, wenn er ihn denn freilassen würde, mit einer Scherbe von einem Teller erstechen würde. Und das heißt, er kann ihn nicht freilassen. Er hat ihn jetzt da unten im Keller. Wenn er ihn freilässt, stirbt er. Wenn er ihn nicht tötet, dann geht das alles für ihn mies aus. Es gibt also gar keine andere Möglichkeit. Er kann nicht anders raus. Der Mord ist die einzige Lösung für ihn. Vielleicht gibt es noch ein paar andere, aber trotzdem ist das irgendwie die naheliegendste Sache. Also zumindest ist es verständlich für uns, warum er ihn jetzt tötet. Und ich glaube, das ist, aber dieses moralische Verständnis für seine Taten, das bröckelt dann, glaube ich, im Verlauf der Serie immer mehr. Da werden wir immer mehr vor Herausforderungen gestellt, das zu rechtfertigen, was Walter White tut. Und später gibt es ja dann diese Sache, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie das offen lassen, wenn er dann den Sohn von Jessys Freundin Andrea, Brock, vergiftet. Ja. Ich glaube, er tut es. Es wird zumindest angedeutet, dass er ihn tatsächlich vergiftet hat. Das heißt, er geht dann über Kinderleichen letztlich.
Ja, also das war für mich schon klar. Das ist ja das letzte Bild am Ende von Staffel 4 war es, glaube ich. Dass Brock ja durch diese Pflanze, ich weiß es nicht, ich habe es immer auf Englisch geguckt, das hieß ja, glaube ich, Lily of the Valley oder so. Das war diese spezielle Pflanze, aus die dieses Ricin gewonnen wird. Ich glaube, auf Deutsch heißt es dann einfach Rizin oder so. Das ist ja so ein Gift, was praktisch so in kleinen Dosen jetzt nicht jemand tötet, aber halt schon so sehr krank werden lässt. Und da ist ja wirklich in der letzten, das letzte Bild der vierten Staffel ist ja wirklich so, dass diese Pflanze dann bei Walt so auf der Veranda war, glaube ich, oder irgendwo im Garten, dass er da einfach so eine Pflanze hat. Und das war für mich dann schon natürlich der klare Beweis, dass er das gemacht hat. So. Ich glaube, und ja, das stimmt auf jeden Fall. Also gerade so in den späteren Staffeln, so ab Staffel 4 würde ich fast behaupten, wenn dann diese ganze Situation zwischen ihm oder zwischen Walt und Jesse und Gus und so dann eskaliert, da wird er dann auch immer skrupelloser und gnadenloser und bringt dann auch wirklich Aktionen, die eigentlich gar nicht mehr vertretbar sind oder so. Weil er natürlich da auch dann noch mal so stark wie nie zuvor im Prinzip auch in diesen Abgrund gedrängt wird, habe ich so das Gefühl. Weil Gus ist ja wirklich auch eine unfassbar gnadenlose, grausame Figur und die Serie spielt ja auch ein bisschen damit, dass Gus und Walt so ein bisschen die Spiegelbilder aufeinander sind. Also gerade, dass immer mehr so Facetten, die man von Gus sieht, ja dann auch immer mehr in Walt zu sehen sind und dass er so ein bisschen auch seinen Platz dann einnehmen will langsam. Und das hat dann für mich auch damit zu tun gehabt, dass er selbst ja auch grausam ist. Ich weiß noch, ich glaube, das war die erste Folge der dritten Staffel oder vierten, wenn er dann wirklich, die hieß, glaube ich, auch Boxcutter oder so mit dem Teppichmesser, wenn du auch wirklich siehst, wie grausam Gast da einfach jemandem so die Kehle durchschneidet. Das sind auch wieder so Schockmomente. Reden wir, glaube ich, auch gleich noch drüber. Aber da war dann wirklich auch der Punkt, fand ich, dass ja Walt immer wieder diese Grenzen überschritten hat, die man dann auch tatsächlich nicht mehr so nachvollziehen kann. Und er dann schon, wo, glaube ich, auch viele angefangen haben, weil, also was ich so mitbekommen habe, so um die Serie herum, war natürlich, dass viele einfach Walt so als Liebling bezeichnet haben. So, ist der Fan-Favorit so von allen. Aber ich glaube, es hat sich dann in der Mitte der Serie langsam auch gedreht, dass die Leute auch verstanden haben oder auch fast schon gefordert haben, dass Walt schon so ein bisschen die Quittung einfach kriegt, dass das nicht für ihn jetzt irgendwie noch ein Happy End geben kann oder so. Ich glaube, das hat Vince Gilligan schon auch klar erreicht, so mit seinem Team, dass man da einfach nicht mehr bis zum Finale, bis zum Serienfinale nur aus seiner Seite stehen kann, dass die Leute wirklich auch und die Fans so gefordert haben, dass er einfach da irgendwie eine Strafe für bekommen muss, also dass es nicht gut für ihn ausgehen kann, was ja auch mit den anderen Figuren so ein bisschen zu tun hat, habe ich das Gefühl. Gerade so Hank ist eine Figur, der ja am Anfang auch so als Rivale ja praktisch von Walt in Stellung gebracht hat. Er ist ja der DEA-Agent, der praktisch immer auf der Ferse ist, so von dem großen Heisenberg, der dann aus Walt wird, und dass man ja praktisch auch da irgendwie hofft, dass er rauskommt und nicht gefasst wird oder so. Aber gerade je näher Hank ihm dann kommt und durch die Taten, die Walt dann macht, finde ich, ist man dann schon mehr auf der Seite von ihm und ist eher so auf Hanks Seite. Oder wie ging dir das da?
Ja, Hank ist schon immer auch eine Sympathiefigur geblieben, weil er so ein hemmsärmeliger Typ ist. Aber also unabhängig davon, das ist, glaube ich, einfach auch eine der Herausforderungen dieser Serie, dass man immer sein Verständnis von den Figuren mit sich neu verhandeln muss. Und das wird dann im Laufe der Serie immer schwieriger. Ja, ich glaube, das ist einfach, wir haben keine richtigen Helden in dieser Serie. Ich glaube, der einzige, den man irgendwie, der ständig, also durchgehend eine Identifikationsfigur ist, ist Jesse. Und mit allen anderen, bei allen anderen muss man immer seine Linien quasi neu verlegen. Also wer ist jetzt, mit wem kann ich jetzt wirklich mitfiebern? Ich weiß nicht. Ich fand's ganz interessant, dass du vorhin Sopranos noch gesagt hast, weil ich glaube, bei Tony Soprano ist es so, der ist, am Anfang ist er Mafia-Boss, aber auch gut. Und bei Walter White ist es irgendwie ein bisschen umgekehrt. Er ist Familienvater, aber auch böse. Und deswegen ist es am Anfang halt ein bisschen schwieriger, ja, das einzuschätzen, glaube ich.
Aber ich habe jetzt auch einige Jahre nicht mehr Sopranos gesehen. Damals schon komplett. Aber ich fand nicht, dass Tony Soprano Familienvater und gut war, so von Anfang an. Also ich hatte da schon auch immer wieder Szenen, wo er schon einfach, ja, furchtbar, ja,
ich glaub,
grausam, ja, brutal, auch wie er da gegen die Leute auch einfach vorgeht oder so, die dann so, die er halt aus diesem Mob heraus, aus der Mafia heraus irgendwie ausschalten will oder so. Also der ist da schon auch super hart irgendwie.
Ja, ich fand nicht, dass so was ich meine, ist einfach nur, dass es bei beiden immer irgendwie neue Risse gibt. Und man muss bei beiden immer, muss man zwei verschiedene Bilder miteinander in Einklang irgendwie bringen. Und das ist einfach schwierig. Mhm. Und ich glaube, das löst die Serie am Ende dann schon noch ein bisschen auf, also Breaking Bad jetzt. Am Ende ist es schon klar, mit wem wir jetzt gerade mitfiebern müssen. Da ist es dann eben. Also das ist deswegen, die letzten drei Folgen haben schon noch mal einen ganz anderen Sog, weil dann Walt einfach gebrochen ist. Es geht ja eigentlich nur noch darum, jetzt irgendwie seine Schäfchen irgendwie mehr schlecht als recht ins Trockene zu bringen. Also quasi den letzten Rest von dem, was er da jetzt zwei Jahre oder so aufgebaut hat, dann doch noch irgendwie an seine Familie weiterzugeben, dass die irgendwie jetzt nach seinem Tod noch wenigstens ein bisschen was aus seinen kriminellen Machenschaften da mitnehmen. Ja, und dann eben er dann ja dann doch auch ja sich mit Jesse mehr oder weniger, wenn auch nur sehr kurz, dann versöhnt. Also das ist dann schon nochmal ein bisschen Harmonie am Ende tatsächlich von Breaking Bad. Unerwartet.
Ja. Es ist ja auch, also in der fünften Staffel fand ich, packt die Serie da noch mal so viele, ja, Schläge in die Magengrube irgendwie aus, wo man dann wirklich, also gerade wenn man denkt, so Walt bekommt jetzt nach und nach das, was er verdient, aber da kommen ja so harte Sachen, der ist ja wirklich so am Ende dann, dass man wirklich, das, wie du gesagt hast, die Serie dreht es ja wirklich noch mal so in diesem zwei, drei Folgen langen Finale, dass er jetzt noch mal so diesen Vergeltungsschlag wirklich bekommt und da noch mal so eine Art Rache einfach vollziehen kann, dass man das in dem Moment ihm schon gönnt. Ich meine, am Ende ist es natürlich dann so, dass er am Boden liegt und sterben wird, so, aber das, was davor nochmal passiert ist, ist schon was, wo, glaube ich, auch jeder so ein befriedigendes Gefühl einfach verspürt hat, so was sie da in dem Showdown, in dem Finale nochmal entfesseln. Und auch gerade, weil du ja sagst, Jesse so ist neben Walt auch einfach so eine unfassbar wichtige, spannende Figur, die ja auch in der letzten Staffel so, also noch härter fast für mich trifft Jesse eigentlich als Walt so nach und nach, so gerade was mit der Entwicklung von ihm passiert. Wir haben ja schon drüber gesprochen, er lernt ja dann Andrea kennen, so bei diesem anonymen therapiemäßigen Treffen. Und das ist auch nochmal, also gerade das, da kommt ja dann die Szene, ich weiß gar nicht, ob es in der letzten Folge ist oder in der vorletzten. Nee, es ist schon ein bisschen eher, glaube ich, dass der dann Todd praktisch auch vor Jessys Augen einfach Andrea da erschießt. So eine der härtesten Szenen der ganzen Serie, finde ich. Und er dann wirklich so bei dem Onkel Jack hier und seiner Nazi-Gang wird er ja dann so als Geisel gehalten und gerade im Finale, wenn er dann nochmal zu sehen ist und da komplett verwahrlost aussieht, da irgendwie als Geisel bei denen gehalten wurde, so dieses komplett zerfallene Bild von ihm, das fand ich fast noch schockierender eigentlich als Walt, der ja dann so ein bisschen sich optisch auch verändert, weil er ja dann durch seine Krebserkrankung in den Griff bekommt und dann auch wieder Haar hat und so, er sieht ja auch im Finale verändert aus einfach, aber Jesse, der sieht wirklich da aus wie schon so eine lebende Leiche irgendwie und das hat mich auch also wahnsinnig mitgenommen, irgendwie wie ihm da mitgespielt wird und ihm ja dann auch so einer der wichtigsten Momente gehört, wenn er dann so triumphierend davon fährt und dann irgendwie nochmal so lacht, was aber auch irgendwie so einen tragischen Wahnsinn hat. Das fand ich schon so eine, ja, grandiose Endszene, was ja dann später nochmal aufgegriffen wurde, da werden wir dann noch drüber reden in einem eigenen Film, ging es ja dann nochmal weiter mit Jesse, aber da kommen wir dann noch zu. Lass uns mal neben den Figuren auch noch über den Stil von Breaking Bad sprechen, der für mich schon ganz wichtig war, auch, dass ich die Serie so geliebt habe, wie ich sie auch heute noch lieb, weil für mich waren Serien früher, ich hatte immer das Problem, was ich teilweise heute noch habe, dass Serien für mich immer so ein bisschen das Inszenatorische oder so den Stil von Filmen einfach habe ich vermisst. So. Für mich waren Serien immer TV so, die haben immer so einen speziellen Look gehabt, dass ich immer gesehen habe, okay, ich gucke jetzt eine Serie, die lebt vor allem durch ihre Figuren, durch ihre Dialoge, die will mir immer irgendwas erzählen, es geht immer um Storytelling so bei Serien, aber ich habe das vermisst, dass eine Serie wirklich mir auch so ein Style bietet oder so, den ich oft bei Filmen habe, wo es dann wirklich so mehr darum geht, so wie wird gerade was erzählt, was sehe ich für Einstellungen, für Bilder und ich fand, Breaking Bad ist jetzt nicht die allererste Serie, die es gemacht hat, so, aber sie hat schon Stilmittel gefunden, die ich vorher so kaum in der Serie gesehen habe und die mich so begeistert haben, dass ich sage, so audiovisuelles Breaking Bad auch nochmal in so einer eigenen Liga und hat so Serien einfach so als, ja, Stilfeuerwerk nochmal so auf ein neues Level gehoben. Dir ging's da auch so wahrscheinlich, oder?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass sich Breaking Bad ein bisschen mehr getraut hat, zumindest auch mal einfach mal einen Gang runterzuschalten. Also was ich verbinde, Breaking Bad und auch Better Call Saul übrigens mit sehr langsamen Szenen. Also wo dann wirklich einfach mal, ich glaube, wir haben ja vorhin schon diese Boxcutter-Szene angesprochen, wo Gus einen seiner Handlanger da tötet. Das ist ja eine ewig langgezogene Sequenz, wo man einfach nur beobachtet, wie sich Gus umzieht. Währenddessen redet Walt auf ihn ein und da hält die Kamera einfach mal drauf und dann zieht er sich wieder um. Und mit solchen sehr, sehr langsamen, präzisen Sequenzen verbinde ich Breaking Bad. Dazu dann eben noch Bilder von Kakteen und herumfliegenden Hosen und so weiter. Also sehr viel suggestive Schnitte tatsächlich dann auch. Aber vor allem dieses Langsame und dieses okay. Brütende. Jetzt hier, das müsst ihr euch jetzt einfach mal anschauen und gibt auch kein Entkommen.
Ja, da passt finde ich auch der Schauplatz halt auch total dazu, dass es so in diesem Albuquerque spielt, dieser New Mexico Setting, was ja auch so was Wüstenmäßiges hat oder so, und da passt so diese Langsamkeit dazu. Ich glaube, Vince Gilligan hatte die Serie wirklich auch so ein bisschen inszenatorisch angelegt wie so ein modernen Western. So, er hat sich, glaube ich, sehr an so Sachen wie diesen Sergio Leone Western, wie spielen wir das hier von Tod, inspirieren lassen, die ja auch total viel damit spielen, dass du so sehr langsame Szenen hast, die so episch in die Breite gezogen werden, aber wo du jedes Detail dann auch so aufsaugen kannst und die Spannung sich zuspitzt. Er wollte ja auch, so wie ich das mitbekommen habe damals, da wurde dann der Film, über den wir dann auch noch sprechen, der wurde ja so gedreht in diesen CinemaScope-Bildern, dass du praktisch diese Balken oben und unten hast und das Bild, du hast eine viel größere Breite so von dem Bild und er wollte gerne auch damals die Serie so drehen, aber hat er nicht durchgebracht. Also damals war das nicht vorstellbar, weil das, glaube ich, auch aufwendiger einfach ist mit diesem CinemaScope-Breitbandformat zu drehen, aber er hätte gerne schon die Hauptserie auch so inszeniert und man merkt einfach, er lässt sich da sehr auf dieses episch langsame Erzählen ein, was, finde ich, ja trotzdem immer wieder mal auch durch so fast schon experimentelle Einschübe gebrochen wird, dass du dann so Zeitraffer-Sequenzen hast oder so, gerade immer, wenn Walt und Jesse dann mal wieder auf so eine Cooking-Spree gehen, so irgendwie eine ganze Ladung Meth dann auf einmal kochen oder so, sich da immer einquartieren, dann hast du ja immer diese Montagen, die so Musikvideo-mäßig sind, das so zeitraffermäßig läuft das alles ab. Das hat für mich das Ganze dann immer schon so nochmal aufgelockert, dass du nicht nur so was Langsames hast, weil ich glaube, da wären viele auch jetzt nicht abgesprungen, aber ich glaube, das hätte viele mehr gestört, wenn du nur so eine super langsame Serie hättest, die dann nicht durch so, ja, alles andere nochmal so aufgelockert wird. So diese schnellen Sequenzen, diese Action-Szenen, die sind mir auch wieder aufgefallen. Ich habe mir jetzt vor dem Podcast auch nochmal ein paar Action-Szenen anguckt, wie da auch so diese Shootouts, diese Schusswechsel inszeniert sind. Das hat auch diese Langsamkeit, aber es ist teilweise so intensiv, fesselnd, fiebrig inszeniert, so die Action-Sequenzen in Breaking Bad, wenn die kommen. Und ich finde, das ist so ein Zusammenspiel, das mich damals, als ich die Serie geguckt habe, auch so ein bisschen an die Coen-Brüder erinnert hat. So, ich habe damals gedacht, so gerade die ersten zwei Staffeln Breaking Bad fühlt sich für mich so an, als hätten jetzt die Coen-Brüder eine Serie gemacht, so gerade was auch so dieses detailverliebte, langsame Erzählen angeht. Das war auch, glaube ich, damals so, als Breaking Bad 2008 oder bei uns dann, glaube ich, erst so 2009 groß wurde. Da ist ja 2007 auch No Country for Old Men von den Coens erschienen. Und ich fand so gerade dieses Setting auch wieder, weil No Country for Old Men ja auch so dieses mexikomäßige, wüstenartige Setting hat und auch so ganz langsam inszeniert ist und so diese, ja, diese schwitzende Fieblichkeit fast schon hat, die eben auch dann ein bisschen so in Breaking Bad übergeschwappt ist. Deswegen hat mich das damals schon sehr auch an die Coens erinnert, auf die wir dann wahrscheinlich auch nochmal zu sprechen kommen, wenn es um das Erbe von Breaking Bad geht. Aber ja, das war für mich so stilistisch einfach, dass ich wirklich das Gefühl hatte, hier sind Leute auch hinter der Kamera am Werk, die da einfach mehr schaffen wollen, als jetzt einfach so, was in vielen anderen Serien damals so der Standard war. Ich finde, die sind immer noch einen Schritt weitergegangen, haben sich mehr getraut, haben da mehr so wirklich experimentiert auch. Und das hat Breaking Bad für mich total abgehoben. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht so viel vorher noch mal geguckt wie du mit den 10 Folgen, aber würdest du sagen, dass die Serie, wenn man sie heute guckt, da auch immer noch diese Fische hat oder da auch mithalt oder so? Oder wie würdest du es beurteilen, wenn du jetzt auch auf die letzten Jahre guckst, was so an Serien kam, hat Breaking Bad da immer noch so dieses Besondere?
Also was ich, im Vergleich zu allem, was heute jetzt zum Beispiel bei Netflix kommt, wirkt Breaking Bad viel rauer, körniger, unmittelbarer. Weil wenn du dir heute eine Netflix-Serie anguckst, dann sind die alle sehr, sehr glatt gebügelt. Ich weiß nicht, ich habe Ozark nicht gesehen, aber ich habe ein paar Trailer von Ozark gesehen und die sind das ist dunkel. Aber vor allem wirkt es, dieser digitale Look von Netflix, der hat sich, glaube ich, bei vielen Serien durchgesetzt. Selbst The Walking Dead ist ja auch eine AMC-Serie. Die wird ja inzwischen auch nicht, dass ich mich jetzt in irgendwelchen technischen Begriffen vergleiche. Ich
glaube, die haben gewechselt.
Genau.
Mittlerweile.
Genau.
Also am Anfang wurde es auf Film gedreht, so was ja auch viele Filmfans begeistert. Breaking Bad ja, soweit ich weiß, auch.
Richtig,
auch auf
Film genau, gedreht. Darauf wollte ich hinaus.
Sieht man ja auch diesen filmkörnigen Look, so. Ja. Es hat einfach Kino-Look so.
Ja, richtig. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht von der wackeligen Kamera zwischendurch. Da dachte ich erst, okay, ist das jetzt nur in der ersten Staffel, aber dann kam das in den späteren Folgen dann auch nochmal vor. Das hatte ich gar nicht so in Erinnerung. Das ist so ein teilweise ein sehr unruhiger Look, eine sehr unruhige Kamera. Hatte ich so gar nicht verbunden mit Breaking Bad. Ich glaube, das wechselt dann aber auch ich glaube, in Innenräumen ist die Kamera unruhiger und dann, wenn sie dann nach draußen gehen, dann wird es starrer. Und das passt auch sehr gut zu den jeweiligen Stimmungen. Aber vor allem eben wirklich dieses Körnige, was du bei Breaking Bad hast, was du bei The Walking Dead hast. Und heute eben ist es alles sehr, sehr klinisch im Vergleich dazu, egal welche Serie du dir anguckst.
Ja, die zweite Staffel Euphoria, über die wir vor ein paar Ausgaben gesprochen haben, die hat es ja zum Beispiel auch. Die hat erste Staffel Euphoria wurde digital gedreht und bei der zweiten haben sie dann auch zu Film gewechselt und das, finde ich, sieht man auch. Also, dass die zweite Staffel nochmal auch diesen raueren Filmlook hat oder so. Man merkt das schon, wenn man hinguckt, so Euphoria ist ja auch HBO oder so, die können sich das dann, glaube ich, auch mehr leisten, dass sie da wirklich auf diese Qualität setzen, die sich da abheben. Und bei Netflix, da ist es ja, soweit ich weiß, kriegen die Leute, die da Sachen drehen, die kriegen, glaube ich, das Equipment da schon vorgegeben. Da gibt es, glaube ich, auch Online-Kameras, das, soweit ich weiß, einsehen. Da gibt es diese festen Listen, dass sie auch mit diesen AI 4K-Kameras und so drehen. Ich glaube, Netflix hat da ganz fest genormt für alle Sachen, die sie da als Originals drehen, haben sie schon ihr Equipment. Deswegen sieht es ja auch alles sehr ähnlich aus oder gleich, wenn man so sagen will. Und das stimmt schon. Da hat Breaking Bad immer noch so diesen so klassischeren, diesen edleren Filmlook einfach, finde ich. Und das mit den unruhigeren Handkameraaufnahmen, das ist mir auch aufgefallen. Das spielt da auch noch mit rein, was ich gesagt habe, so dass im Gegensatz zu diesen langen Panorama-Aufnahmen, die du dann teilweise vom Setting hast, von den Locations, hast du eben dann plötzlich, wenn es irgendwie wieder nervös wird, spannender, hast du dieses unruhige, verwackelt oder so dabei, was ja auch gleich so wieder diese Anspannung symbolisiert. Und ich finde, die schaffen es da ständig, immer das richtige Bild zu finden. Und da ist eigentlich, da gibt es einfach stilistisch auch kaum Ausreißer, auch wenn sie da viel Verschiedenes probieren. Das ist immer irgendwie was Interessantes, Spannendes. Im Nachhinein finde ich, gibt es auch wenig selbst wenn man sagt, Breaking Bad hat irgendwie auch Filler-Episoden oder so, selbst die Filler-Episoden sind ja teilweise was Spannendes. Ich erinnere da nur an die Fliegen-Episode oder so, die ja für manche auch sehr kontrovers war, glaube ich, die damals sehr gespalten hat, dass sie so eine kammerspielmäßige Folge machen, in dem es wirklich nur darum geht, dass sie irgendwie in ihrem Crystal Meth Kochlabor einfach eine Fliege drin ist, die droht, das Ganze zu kontaminieren oder so, dass es dann nur darum geht und gleichzeitig aber wieder erzählt wird, wie wirklich so auch Walt ja psychisch immer wieder diese Risse hat und der immer mehr so auch abgleitet, einfach so psychisch zusammenbricht, so weil diese Fliege ihm da so fertig macht. Ich finde, das ist auch so eine Folge, wo manche sagen würden oder auch gesagt haben, das ist jetzt so eine Filler-Episode, wo aber gleichzeitig dann viel ausprobiert wird, experimentiert wird, dass man da irgendwie was bekommt, was man so gar nicht gesehen hat. Es gibt auch immer wieder mal so vor dem eigentlichen Vorspann, es gibt ja diesen kurzen Breaking Bad-Vorspann, so das Intro mit der Musik, aber sie haben ja öfters auch mal, gerade in den ersten Staffeln, wenn ich mich da richtig erinnere, haben sie ja immer mal auch da so Ideen eingebracht, wie so Mini-Openings oder so, dass sie da irgendwie einmal auch dieses Musikvideo auch mit diesem mexikanischen Song oder so, der dann eröffnet wird, der auch schon so einen Ausblick auf das gibt, was da noch kommt, dass sie da immer wieder sich auch Sachen einfach ausgedacht haben, die sie vor dem eigentlichen Intro da schon abspielen, wo man dann irgendwie durch irgendwie was Besonderes in die Folge reingezogen wird. Also da gibt es so viel zu entdecken eigentlich immer noch in der Serie, auch so beim zweiten, dritten Mal oder so.
Ja, ich würde sagen, also das Cold Opening, das ist schon so ein Erbe von Breaking Bad. Aber ich weiß nicht, ob es vorher auch schon gemacht wurde. Aber ich glaube, das ist schon so eine Errungenschaft von Breaking Bad. Das hast du ja bei Better Call Saul jetzt auch und bei The Walking Dead gibt es das auch. Ich weiß nicht, welche Serien das noch machen, aber es ist zumindest ein Stilmittel, was weiterhin verwendet wird. Ich habe irgendwie mal gelesen, das liegt daran, dass eigentlich nur, es wurde nur erfunden, weil in der linearen Ausstrahlung von Breaking Bad irgendwie 5 Werbeblöcke untergebracht werden müssen. Und dann musstest du eben einen Cold Opening haben, Werbeblock, und dann eben die normalen 5 Akte dann eben noch, wo dann nochmal 4 Werbeblöcke untergebracht werden. Aber ja, nee, das ist nur so.
Das stimmt, das habe ich, glaube ich, auch mal mitbekommen.
Ja.
Ja, neben dem Stil oder der Inszenierung ist Breaking Bad natürlich trotzdem eine Serie, die immer wieder auch durch den Inhalt geschockt hat, die auch für dieses, ja, es war ja schon so ein Kabelfernsehen ist AMC, ja, das ist ja kein Pay-TV und dafür haben sie ja schon harte Sachen gebracht und die Brutalität von Breaking Bad, über die wurde, glaube ich, auch immer wieder gesprochen oder die hat viele auch schockiert. Wie ging es dir da? Fandest du auch, dass die Serie manchmal wirklich schwer erträglich war, auch durch die Sachen, die da gezeigt wurden?
Ja, schwer erträglich ist jetzt schwer zu sagen. Also ich glaube, jetzt um mal einen Vergleich zu setzen, also mit Game of Thrones hatte ich teilweise mehr Probleme als mit Breaking Bad. Ich kann gar nicht sagen, woran das liegt. Aber ja, also was mich wirklich geschockt hat, war natürlich die Verätzungsszene in Staffel 1, wenn sie dann eben, ich glaube, das ist der Kumpel von Crazy Eight, der dann ja auch stirbt, der wird dann
also diese Zersetzung, die Auflösung in der Badewanne, richtig. Wenn dann das Dach durchbricht, ja, oben die Decke und der dann, das ist alles so nach unten,
ja, kracht. Damit wird dann schon so ein gewisser Ton gesetzt und das, daran müssen sich dann die Serien so ein bisschen messen. Also okay, ja. So gehen wir jetzt mit Leichen um oder mit toten Menschen. Also hier wird nicht einfach jemand vergraben, sondern hier geht es um Chemie und dann müssen wir das ja auch irgendwie nutzen und dann geht es darum, dass Jesse eben eine Wanne aussucht im Baumarkt, die eben auf eine gewisse Säure eben nicht reagiert und da soll dann eben Körper reingepackt werden und soll dann da zersetzt werden. Und dann kauft er die falsche Wanne und dann geht das eben, bricht das durch die Decke durch. Es ist irgendwie witzig, ja. Und dann sitzt, ja. Und ist dieses komische Gelee, was dann da, dieses Menschenkörper-Gelee, was dann da auf dem Boden rumsuppt. Naja.
Ja, das ist so ein, das war für mich so ein Mix aus. Es ist schon irgendwie eklig und abstoßend, aber es hatte, gerade in den ersten beiden Staffeln hat Breaking Bad, finde ich, noch mehr wirklich auf so einen schwarzen Humor auch gesetzt, dass sie da wirklich so die Absurdität da auch unterstrichen haben, so. Also ich glaube nicht, dass, also ich war da nicht nur geschockt, ich war da schon überrascht, als es passiert ist, aber es hatte immer noch so ein Humorventil im ganz kleinen Sinne, fand ich so. Ich fand, die Serie ist dann wirklich auch mit den späteren Staffeln härter geworden. Die Brutalität hat mich da mehr geschockt auch, weil dann durch die Wandlung von Walt, die wir jetzt auch schon besprochen haben, wurden die Sachen auch härter, auch gerade durch die, nicht nur was er gemacht hat, sondern auch das Umfeld, was da so passiert ist, hat Breaking Bad, finde ich, teilweise so brutale Szenen auch gehabt, die jetzt gar nicht so durch die explizite Gewaltdarstellung so heftig waren, sondern die mich einfach so durch diese Beiläufigkeit fast schon verstört haben. Also da gibt's ein paar Szenen, ich habe ja schon die eine angesprochen hier, wenn in der letzten Staffel einfach Andrea so in dieser 3-Sekunden-Szene sofort Jessys Augen so in diesen Kopfschuss bekommt, das finde ich so das habe ich nie wieder vergessen danach. Das war so eine harte Szene, die dann so plötzlich auch fast kam. Also eigentlich weiß man in dem Moment, in dem dann hier Todd vor ihr steht, dass es jetzt passieren wird, aber dann das einfach so, ich weiß nicht, diese Figur, die man ja auch folgenlang begleitet hat, so diese Beziehung, die da zwischen Jesse und ihr aufgebaut wurde, sie war ja auch nach Jane so diese neue Figur, ja, so eine Partnerin, die er da gefunden hat, wo er da auch komplett irgendwie angekommen ist bei ihr und dass dann diese Figur, die man irgendwie, wo so viel Emotionalität aufgebaut wurde, die dann in so einer 1 Sekunden, 2 Sekunden Kopfschussszene einfach so abgeknallt wird, das fand ich so heftig. Das war eine der für mich brutalsten Szenen. Oder es gibt auch diesen Moment in Staffel, ich weiß gar nicht, 4, also wenn wir praktisch das erste Mal Todd kennenlernen und da gibt's ja diese Folge, in der sie diesen Zug Überfall machen und da gibt's ja eine kurze Szene auch, in der so ein Junge angefahren kommt oder so, der dann praktisch Zeuge ist und dann siehst du auch so in einer der ersten Szenen, in der wir Todd kennenlernen, dass er einfach die Pistole zückt und so dieses Kind einfach erschießt, so. Auch diese Gewalt, die in der Serie teilweise gegen Unbeteiligte passiert oder auch, ja, gegen Leute, die das gar nicht, ja, verdient haben, Unschuldige, die dann auch getötet werden. Das fand ich war immer wieder auch sowas, wo Grenzen überschritten wurde. Diese Vergiftung von Brock, die ist immerhin dann nicht noch schlimmer eskaliert, aber das ist auch so ein Moment, wo du halt wirklich denkst, so, Walt vergiftet jetzt irgendwie schon einen kleinen Jungen und lässt ihn da leiden für seine Zwecke oder so, was dann wirklich so eine Art der Gewaltausübung ist, die ich auch wirklich teilweise schlimmer finde, wie wenn du jetzt wirklich bei Game of Thrones oder so diese wirklich brutalen Gewaltszenen hast oder sowas. Da hat mich das dann bei Breaking Bad, das ist mir teilweise noch tiefer irgendwie unter die Haut gegangen.
Ja, tatsächlich, also mich hat vieles, was bei Game of Thrones passiert und auch bei The Walking Dead passiert ist, also bei The Walking Dead, da muss ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber bei The Walking Dead gibt es ein paar Szenen, die sich bei mir eingebrannt haben. Ich weiß nicht, bei Breaking Bad, ich kann mich jetzt zum Beispiel tatsächlich an den Tod von Andrea gar nicht erinnern. Ich weiß nicht, woran das liegt.
Okay.
Ich habe bei Breaking Bad, haben sich mir dann doch mehr diese cartoon-esken Szenen eingebrannt. Zum Beispiel auch, ich habe mir jetzt zum ersten Mal seit langem dann mal wieder die letzte Folge von Staffel 4 angeguckt und war dann doch sehr überrascht, wie witzig das aussehen kann, wenn ein seitlich abgesprengter Gus Fring so lässig aus diesem Krankenzimmer dann da rausläuft. Also ja, das ist eklig. Also das sieht ein bisschen aus wie Harvey Two-Face aus The Dark Knight sieht er dann aus. Aber eben noch mal ein bisschen drastischer verunstaltet. Aber es war halt in dem Moment ja eklig, aber eben auch einfach nur bizarr und fast schon wieder witzig. Nicht, dass ich darauf stehe oder so, dass ich irgendwie mir gerne halbe Leichen oder so angucke, aber es war in dem Moment, dass ich irgendwie, es wirkte comichaft in dem Moment. Und das sind dann doch eher die Szenen, die ich mit Breaking Bad dann irgendwie verbinde. Ja.
Okay. Ja, also die verbinde ich auch mit der Serie, aber die bleiben für mich dann nicht so verstörend oder schockierend hängen, weil gerade sowas wie der Tod von Gus, der ist ja auch ein sehr wieder befriedigender Moment so für alle, wenn man jetzt sieht, so er hat einfach das bekommen, was er verdient hat. So, Walt hat es noch geschafft, ihn zu besiegen oder so. Und gerade in diese Szene selbst, die hat ja wirklich was sehr Absurdes fast schon. Das ist ja wirklich, also gerade weil der Gast dann auch noch mal so dasteht und sich so umguckt und der nicht direkt tot ist, so, das hat ja dann wirklich was total Surreales eigentlich schon, was für mich dann so gar nicht mehr so ein realistischer, super harter Tod ist oder so. Deswegen, das ist ähnlich wie die Zersetzung in der Badewanne, finde ich. Das bekommt dann nochmal so einen schwarzhumorigen Touch, der das Ganze dann so ein bisschen auflockert, aber das hat mich dann eben nicht so mitgenommen oder beschäftigt, wie eben diese Tode, die dann teilweise sehr schnell passieren und wo es dann wirklich trotzdem Figuren erwischt, die man halt wirklich schon lange kennt oder so. Das sind die Sachen, die wir, ich könnte auch noch ein, zwei nennen, aber wir werden gleich noch über einzelne Szenen sprechen, deswegen will ich noch nichts vorwegnehmen, aber da gibt's schon so ein paar Sachen, die einfach für mich noch härter waren, so. Aber generell, ja, Breaking Bad ist nochmal so ein Aspekt, glaube ich, der viele einfach gefesselt und beschäftigt hat, dass die Serie eben auch so diese brutalen Momente hat, neben der eigentlichen Story, die einen da so aufwütteln. Was noch ein Element ist von Breaking Bad, was sehr, ja, ikonisch eigentlich fast schon ist, ist dieses Foreshadowing, also dass praktisch Szenen und Ereignisse eingestreut werden, die teilweise wirklich erst viel später aufgeklärt werden, eine Bedeutung bekommen. Damit hat Breaking Bad ja auch ganz viel gespielt, das schon eingestreut. Ich erinnere mich da vor allem an die zweite Staffel, da wird ja praktisch jede Folge am Anfang dafür benutzt, so ein kleines Puzzleteil zu legen, dass man gar nicht einordnen kann. Man sieht da irgendwie so einen verkokelten Teddybären, der da in einem Pool schwimmt oder so. Man kann das gar nicht einordnen. Und dann erst ganz am Ende im Finale ergibt sich dann eben dieses Bild von das ist ja dann, dass Janes Vater, der Flugbegleiter ist, so im Tower sitzt, der dann durch den Tod von Jane so traumatisiert ist, dass er da eben dieses Flugzeugunglück, diesen Zusammenfall auslöst. Das ist ja dann alles, wo was praktisch durch so kleine Details eben schon angedeutet wird, aber dass man dann erst so dieses erschreckende Bild hat. Und damit spielt Breaking Bad ganz viel. Ich weiß nicht, wenn du jetzt ein paar Folgen noch mal neu guckt hast, ist dir das da auch wieder aufgefallen? Oder kannst du dich da noch an Beispiele erinnern, wie die Serie da dieses Foreshadowing betrieben hat?
Also tatsächlich, also ich habe mir also die erste Folge angeguckt und dann jetzt eben kurz vorm Einschlafen dann noch
das Finale.
Genau, im Moment. Im Moment, ich habe genau das. Ich meine aber tatsächlich die vorvorletzte Folge, also Ozymandias. Genau, und in der ersten Folge zum Beispiel siehst du, wie Walt in dieser Autowaschanlage ein Fass rollt. Und es ist klar, also die Fässer, die kommen natürlich ständig. Also die Fässer sind immer wieder ein Element in Breaking Bad, weil da eben irgendwelche Chemikalien und drin verstaut sind und Geld drin verstaut ist. Aber in Ozymandias ist es tatsächlich, da ähneln sich die Körperhaltungen so stark, dass es definitiv ein Foreshadowing-Moment ist. Also es sind diese kleinen Momente, die dann auch eine ganze Serie dann umspannen. Ich glaube natürlich nicht, dass sie dann eben die vorvorletzte Folge damit irgendwie anteasern wollten oder so. Aber trotzdem weiß man eben, okay, in den Fässern ist dann irgendwie bald kein Autowaschmittel mehr drin, sondern eben Geld, Leichen oder ja, Drogen. Und das ist halt wie gemacht so für das Aufkommen von Internetforen eben, weil da kannst du halt solche Momente wunderbar gegenüberstellen. Also das siehst du dann auch bei Reddit oder bei 9gag damals. Also hast du ständig diese Posts gesehen, wo dann eben diese Serien gegenübergestellt wurden und Verbindungen gezogen wurden über Folgen hinweg. Also da hat sich Breaking Bad vielleicht auch eher zufällig dem Internetzeitgeist so ein bisschen angepasst, wo sowas einfach ein gefundenes Fressen ist für alle, die sich wirklich so reinknien wollen in Serien und das dann auch wirklich detailliert aufschlüsseln wollen. Das hat schon sehr gut ineinander gegriffen.
Ja, ich war auch teilweise nicht sicher bei diesen Vorstellungen, was jetzt wirklich am Anfang schon geplant war, wie weit sie da voraus das schon wussten oder ob sie manchmal wirklich, wenn sie dann irgendwie sowas wie jetzt diese Parallele zwischen der ersten Folge und dieser Ozymandias-Szene, wo ich dann auch nicht sicher bin, war das schon lange geplant oder haben sie dann, während sie diese Staffel dann zum Beispiel gemacht haben, sind sie immer wieder zurückgegangen und haben sich da dann nochmal was abgeschaut, so als Detail das mit reingestreut oder so, war ich mir teilweise auch nicht sicher, weil es schon so ausgefeilt teilweise ist, wo ich dachte, okay, das haben sie dann wahrscheinlich eher später dann nochmal so aufgegriffen als Idee, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob sie da wirklich in der ersten Folge dann zum Beispiel schon wussten, dass es in Staffel 5 oder so dann diesen Moment geben wird oder so. Ich glaube, das ist dann eher, also ich meine, das ist natürlich auch schon einfach cool einfach, dass sie das so machen, das ist ja, finde ich jetzt nicht faul oder so, aber dass sie da überhaupt dann nochmal zurückgehen so weit und da irgendwie Momente, die in den ersten paar Folgen auftauchen, da nochmal irgendwie aufgreifen oder so, das finde ich ja auch super smart gemacht.
Ja.
Aber da ist glaube ich, so ein Mix gewesen aus, sie haben das bewusst schon vorher geplant und sie sind dann einfach nochmal so detailverliebt zurückgegangen und haben sich da irgendwie Sachen rausgesucht, denke ich mal.
Ja, man darf es halt nicht überinterpretieren. Ne? Also da neigt man dann eben auch dazu, dass man dann irgendwelche Details so an der Wand nagelt und dann da so Fans sieht, die vielleicht gar nicht da sind. Schon. Aber ja, aber dazu lädt die Serie dann eben auch ein. Das ist schon auch ein Reiz. Hat mich jetzt, ich habe da nie jetzt irgendwie drauf so ganz groß drauf geachtet, denn eher später, als ich dann immer mehr gelesen habe, dass es eben diese Momente gibt, habe ich dann schon mal geguckt, aber das habe ich dann mehr so im Internet dann konsumiert, die Foreshadowing-Momente.
Ja, das sind auch Sachen, da habe ich auch viel dann erst im Nachhinein gelesen oder wenn jetzt die Folgen liefen, hat man dazu teilweise was lesen können, weil ich bin dann als auch nicht jemand, dem das dann sofort immer auffällt oder so. Da gibt's dann immer viele Leute, die sind da tatsächlich aufmerksamer und schlauer als ich. Das habe ich dann meistens auch durch irgendwie Sachen im Internet auch gefunden, dass so im Nachhinein, wo ich dachte, okay, das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ich meine, die Serie wechselt da immer wieder, finde ich, zwischen Vorstellungen, was ja wirklich sehr weit vorausgreift schon. Manchmal sind es ja auch kleine Sachen, so wie im Prinzip der ganze Auftakt von Breaking Bad ist ja schon so eine Vorstellung, dass du praktisch einsteigst in die Serie und siehst schon Walt da in dieser Szene, die du noch gar nicht verstehen kannst eigentlich, dass er da wirklich am Straßenrand steht, die Polizei schon andrückt und er dann irgendwie so mit der Pistole in der Hand Unterhose dasteht, dass du schon so einen kompletten WTF-Moment hast, mit dem du in die Serie einsteigst, die ja dann ja am Ende der ersten Folge schon wieder aufgegriffen wird, dass du so praktisch innerhalb einer Folge erstmal so einen Bogen schlägst schon und die da irgendwie in die Zukunft springen, was vorausgreifen und da dann irgendwie so hinführen, das ist ja schon so ein, fand ich, war schon so ein Signal, dass sie da, dass man da einfach ja, was zu sehen bekommt, was einfach immer wieder damit spielen will oder so, dass das einfach später noch eine Bedeutung hat und auf dieses Stilmittel da wieder zurückgreifen oder so. Ansonsten, über das Cold Opening haben wir auch schon ein bisschen gesprochen, aber generell dieses, ja, einfach sehr durchdachte Storytelling. Ich glaube, da spielt alles so ein bisschen mit rein, was wir jetzt gesagt haben, dass die Serie eben, ja, immer geplant wirkt, finde ich. Also Breaking Bad, wenn man sie jetzt auch noch mal guckt, ich habe sie danach ja auch noch mal, als alle Staffeln dann durch waren, so geguckt, und es fühlt sich einfach sehr durchdacht und in sich geschlossen schon. Also man hat nie den Eindruck, da wurde jetzt in der Mitte oder so, dass sie da mal einen Faden verloren haben und sich dann irgendwie so um Kopf und Kragen geschrieben haben, wie es ja manchmal auch bei Serien ist, die dann länger laufen oder so, dass sie einfach, ja, dass es in Richtung geht, die dann irgendwie konstruiert wirkt oder so, dass da irgendwie neue Sachen passieren, die irgendwie keinen Sinn ergeben, sondern es wirkt total schlüssig irgendwie aufeinander aufbauend, die Eskalationsstufe, nenne ich es mal so, die Entwicklung von Walt, was da ja mit ihm alles passiert und sein ganzes Umfeld und so. Ich finde, es ist, ja, wirkt einfach so gut durchdacht und so smart konstruiert, dass die Serie einfach so diesen, ja, sehr dicht in sich geschlossenen, dieses Storytelling hat.
Ja, genau. Was ich jetzt so gelesen habe, ist einfach, ich habe mir noch einen Podcast tatsächlich angehört zu der letzten Folge von Breaking Bad, wo dann Vince Gilligan auch
Okay.
dabei war, und er hat da so viele Ideen vorgestellt, wie das Finale auch hätte enden können. Also die haben, ich glaube, es liegt einfach daran, die sprechen sehr viele alternative Storylines durch, die dann eben zu dem Ziel hinführen können, was sie sich vorgenommen haben. Und wenn du viele Möglichkeiten hast, kannst du viel eliminieren. Am Ende bleibt die beste Möglichkeit über, die am schlüssigsten ist, die am besten ist, die Charaktermerkmale am besten hervorhebt und dann auch eben logisch wirken lässt. Und das ist, glaube ich, also sie improvisieren viel und eliminieren eben vieles, was dann eben doch nicht passt. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimrezept, dass sie schon immer einen Endpunkt haben, auf den sie zuarbeiten können. Nur eben, ja, dann da währenddessen dann eben auch viel improvisieren, dass dann doch irgendwie alles frisch frisch wirkt und nicht zu ja, weiß nicht, ja, zu sehr, ja, weiß nicht, mir fällt da jetzt gerade kein Begriff ein. Egal.
Ja, ich glaube, also damals, ich weiß nicht mehr 100%, ob es so war, weil es ist ja in der ersten Folge der fünften Staffel, gibt es ja diese, ist ja auch wieder so ein Foreshadowing-Moment mit Walt in der Zukunft. Das war ja, glaube ich, in der ersten Folge der fünften Staffel, dass man ihn dann sieht, wie er in dieses Diner kommt und dann auf einmal wieder Haare hat und so älter wirkt. Und ich glaube, dieser Moment in der fünften Staffel, die ja damals, soweit ich mich erinnere, ja auch zweigeteilt ausgestrahlt wurde. Das war ja,
Ja.
glaube ich, auch in zwei Hälften unterteilt, weil die ja ein bisschen länger war. Die hatte ja 16 Folgen, die ja dann so in 2x8 Folgen Blöcken so gelaufen ist. Also ich glaube, auf die zweite Hälfte der fünften Staffel musste man dann noch mal ein halbes Jahr warten. Und ich glaube, dieses Foreshadowing mit Walt, der da in dem Diner sitzt mit Haaren und dann irgendwie da diese Zeitung liest und das alles passiert. Ich glaube, in dem Moment, als sie das gedreht hatten, hat Vince Gilligan gemeint gehabt damals, da wussten sie tatsächlich noch nicht, wie sie an diesem Moment, glaube ich, ankommen. Ich glaube, das war zum Beispiel auch sowas, wo sie das gefilmt hatten und dann erst da wieder sich dahin schreiben mussten und da der Weg auch noch nicht so super smart lang im Voraus durchgeplant war, wie man es denken könnte, wenn man es jetzt schaut, sondern dass sie da auch eben so ein bisschen überlegt und probiert haben, so was passt jetzt inhaltlich am besten, wie kommen sie da wieder an, dass Walt jetzt ja in diesem Moment einfach ist, in dem er da gezeigt wird. Also das unterstützt eigentlich das, was du gesagt hast, was sie auch in diesem Podcast gezeigt wurde, dass sie da immer wieder mal auch alternative Ideen hatten oder so, da auch viel probiert haben, wie es ja, glaube ich, einfach bei vielen serientypisch ist, auch so bei mega erfolgreichen Serien, dass man da einfach ja viel trotzdem probiert. Ich meine, Serien entstehen ja auch immer durch diesen Writers Room, dass dann viele DrehbuchautorInnen dafür beteiligt sind oder so und da einfach viele verschiedene Stimmen da mit eingebracht werden. Auch wenn natürlich Vince Gilligan schon diese treibende Kraft hinter Breaking Bad ist. Ich glaube, die Essenzfolgen, die wichtigsten Folgen, die sind dann, glaube ich, schon immer auch von ihm geschrieben und inszeniert teilweise auch gewesen. Das merkt man dann auch. Aber ansonsten besteht natürlich auch Breaking Bad aus einem größeren Team, wo man merkt, da wurden auch verschiedene kreative Köpfe so berücksichtigt und haben da auch ihre Ideen einfließen lassen.
Ja, er hat ja immer wieder betont in vielen Interviews, dass eine Serie zu erschaffen, was das für ein kollaborativer Prozess ist. Also eben natürlich mit Kamera und Schnitt und so weiter, aber eben vor allem in diesem Moment im Writers Room. glaube, der hat da schon auch Maßstäbe, der hat Breaking Bad auch Maßstäbe gesetzt, was das angeht.
Ja. Gut, lass uns mal kurz noch im Detail, nachdem wir jetzt über die ganzen Elemente und die Merkmale oder diese Erfolgsfaktoren von Breaking Bad gedacht haben, noch ein paar Szenen rausgreifen, die uns irgendwie besonders begeistert oder schockiert haben, dass wir über die noch mal kurz sprechen. Willst du da anfangen?
Ja, tatsächlich. Also ich konnte mich an die erste Staffel von Breaking Bad gar nicht wirklich erinnern. Deswegen war es dann umso spannender, da noch mal reinzuschauen in die ersten Folgen. Und da ist mir so von allen Folgen, die dann da so, und da, klar, wir haben ja über die Zersetzungsszene und so weiter schon gesprochen, aber was mich so beeindruckt hat, war, es gibt so ein Pokerspiel, ein Pokerabend, wo dann der wird dann auch einfach so eingestreut in diese Folge, und da sitzen dann diese Kleinfamilie, also aus Skylar, Walt und Walt Jr. und Hank, und die Frau von Hank, die heißt, glaube ich, Marie. Genau. Die sitzen dann, die spielen Poker, und dann wird das dann eben, das Pokerspiel, das echte Pokerspiel wird dann eben auch zu einem metaphorischen Pokerspiel zwischen Hank und Walt. Hank kann noch gar nicht ahnen, was Walt eigentlich im Schilde führt, weil Walt selber noch gar nicht genau weiß, was er eigentlich macht. Aber er ist ja eben schon so mit einem Fuß im kriminellen Game irgendwie drin, und sie bluffen sich dann da so gegenseitig an, und irgendwann fragt dann Hank, Walt, do you hide something? Aber mit so einem extrem ernsten Unterton, dass man irgendwie denken könnte, hat er ihn jetzt schon durchschaut? Also man könnte es in dem Moment schon denken, das ist halt so ein Foreshadowing-Moment eben auf die eine Szene irgendwann, glaube ich, in Staffel 5, wo dann eben Hank ihn ertappt. Durch einen kleinen Zufall. Hank kann nicht ahnen, was Walt im Schilde treibt, weil er ihn die ganze Zeit eigentlich extrem unterschätzt, was er das Erfolgsrezept von Walt im Grunde ist, diese Tarnung. Und trotzdem ist es ein extrem spannender Moment. Und es ist klar, es gibt wahrscheinlich subtilere Metaphern als im Pokerspiel in dem Moment, aber trotzdem war es sehr, 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 sehr wirksam.
Okay, ja, ich erinnere mich an die Szene tatsächlich auch so gut wie gar nicht mehr. Welche Folge meinst du, passiert das?
Weißt du? Boah, müsste Folge 2, glaube ich, gewesen sein, tatsächlich.
Okay. Ja.
Das ist auch ein sehr, sehr random Moment. Plötzlich sitzen sie da im Wohnzimmer und spielen Poker, und du weißt gar nicht, wie sie da eigentlich hingekommen sind. Dadurch startet das dann auch so raus. Ich kann auch sein, dass ich in dem Moment kurz aufs Handy geguckt habe und irgendeinen Breaking Bad Artikel gelesen habe. Wer weiß. Aber trotzdem, es wirkt auch ein bisschen surreal tatsächlich. Also wie so ein Gedankenraum, wo Walt irgendwie seine Strategie dann vielleicht auch gegenüber Hank plant, weil natürlich dann, das steht ja immer wieder im Raum. Der Meth King von New Mexico hat einen Schwager, der bei der DEA, also bei dem Drogendezernat, arbeitet. Naja. Ja. Was ist dein Moment?
Ja, mein Moment ist wieder ein bisschen härter, schockierender auch. Es ist auch eine Todesszene, die ich jetzt bei den anderen Szenen, als wir über die Brutalität gesprochen haben, noch gar nicht so erwähnt haben. Das ist der Tod von Jane, der praktisch verschuldet wird durch Walt. Das ist ja auch in der zweiten Staffel, da geht es ja darum, dass eben Jesse und Jane zusammenkommen und so ein bisschen ja auch, ja, das ein gutes Leben für Jesse auch angedeutet wird, weil sie auch so eine smarte Frau ist, die ihn da auch ausholen will, so ein bisschen aus diesem kriminellen Geschäft, die ja dann auch langsam anfängt, was ja dann im Prinzip ja ihren Untergang in dem Sinne bedeutet, dass sie sich auch mit Walt anlegt und auch sagt irgendwie, da geht's ja im Prinzip dann darum, dass sie dann schon zusammen sind, und sie meint, dass Walt ihn einfach ungleich behandelt, dass ihm noch mehr Geld auch zustehen würde, so aus dieser Aktivität, die sie da machen, und sie ja dann anfängt auch so Walt quasi zu erpressen. Und das Problem ist natürlich, dass Jesse und Jane, dass die zusammen leider auch dann drogenabhängig sind und sich dann auch immer wieder in dieser Drogensucht verlieren, dann zusammen da auch abstürzen, muss man sagen. Und dann kommt es eben gegen Ende der zweiten Staffel zu dieser unfassbaren Szene, wo sie beide sich auch so komplett mit Drogen zuballern, kann man sagen. Und dann kommt Walt eben da in diese Wohnung rein, und Jane liegt da und hat eben diesen Moment, vor dem ja auch oft gewarnt wird, so auch bei Abhängigen, dass sie bewacht werden müssen, weil sie eben im Schlaf dann sich übergeben müssen oder so und dann eben da an ihrem Erbrochenen ersticken können oder sowas. Und das ist eben dann genau das, was passiert, und man sieht dann eben schon Jane, wie sie da so ja, so sich erbrechen muss und da so zuckt und Walt sieht das eben und in dem Moment guckt er da einfach nur hin und macht einfach nichts. So, das ist schon auch ein Moment in der zweiten Staffel gewesen, wo für mich so das erste Mal, oder ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber wo Walt dann wirklich so diese Grenze überschritten hat, wo ich wusste so, das ist unverzeihlich einfach, das kann man nicht machen, das ist so grausam einfach da, wie er da bei zuguckt, wie sie so langsam erstickt einfach, das war für mich so eine unfassbare Szene und dann gibt's ja auch noch später in der Serie, sagt er das ja auch nochmal in diesem Moment, wo er wirklich endgültig mit Jesse bricht, so, ich glaube, das war 5. Staffel oder so, wo er wirklich ja dann auch von Jack und Todd in diese Gefangenschaft kommt, dann sagt er, Walt schaut ihn nochmal so an und sagt so, I watched Jane die, so diesen Satz, so, ich hab zugeschaut, wie Jane gestorben ist, so, das war so, da krieg ich jetzt schon leicht Gänsehaut, wenn ich da nur dran denke, das ist so ein unfassbar harter Moment auch, dieses I watched Jane die, das ist einer der, also zusammen mit dem, was da eben passiert ist, es ist einer der unvergesslichsten Breaking Bad Momente für mich.
Ja, du hast eigentlich alles gesagt, was ich irgendwie noch da hinzufügen kann, ist einfach, erstmal ja, das war auch der Moment, wo ich zum ersten Mal so richtig gemerkt habe, okay, also Walt ist jetzt vielleicht wirklich nicht der Held der Serie, sondern womöglich sogar der Schurke. Und was dann dazu für mich noch kam, war dann einfach die Tragik für Jesse natürlich dann auch. Also in dem Moment war dann irgendwie auch klar, dass Jesse da wirklich in eine Falle geraten ist. Also wahrscheinlich wäre es wirklich besser gewesen, wäre nie auf Walt getroffen. Wahrscheinlich hätte er ein glücklicheres Leben gehabt. Also natürlich hätte er ein glücklicheres Leben gehabt, wenn er nicht auf Walt getroffen wäre. Aber in dem Moment war es irgendwie klar, der ist da jetzt in die Fänge von Walt geraten und der wird ihn auch nicht wieder loslassen, weil er Jesse braucht. Ja, das war heftig.
Ja, eine Szene, die ich mir auch noch überlegt habe, was auch mit der Action zu tun hat, weil ich eben finde, dass Breaking Bad, das ist jetzt keine richtige Action-Serie, aber die hat immer mal wieder so Action-Momente und ich finde fast immer, wenn es dazu so Shoot-Aussehen kommt, dann ist es auch immer eine Szene oder eine Sequenz, die auch einfach hängen bleibt. Es gibt ja in der zweiten Staffel am Anfang, das habe ich auch noch mal geguckt gehabt, diesen Moment, wenn sie bei Tuco sind, das ist ja so der erste große Bösewicht im Endeffekt, mit dem sie sich da anlegen und dann gibt's ja auch diesen Shootout, wenn dann Hank da kommt und Tuco dann wirklich erschießt, das war so eine wahnsinnig gute Action-Szene und eine meiner oder vielleicht sogar meine Lieblings-Action-Szene in Breaking Bad ist wirklich dieser Shootout mit Hank und diesen Cousins oder Zwillingen, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie genau heißen, die ja diese Auftragskiller, die Zwillinge sind und stumm sind und immer in der dritten Staffel praktisch so ab und zu in den Folgen zu sehen sind, wie sie praktisch so Auftragskiller-mäßig so total, ja, mythologisch auch fast schon inszeniert werden, so total, ja, geheimnisvoll und creepy irgendwie laufen die da durch die Szenen, sagen kein Wort und gehen da einfach stumpf ihrem Ziel nach und dann in der dritten Staffel kommt es dann eben zu dieser Folge, in der auf dem Parkplatz, wo sie ihn dann erwischen, Hank aufgespürt haben und dann kommt es ja zu diesem Schusswechsel auch, der so, ja, so auf den Punkt einfach inszeniert ist, also so eine gute Action-Sequenz, die dann wirklich auch total brenzlig wird für Hank, weil er da um sein Leben kämpfen muss einfach, also er kommt da auch nur ganz knapp Leben wieder raus, da gibt es dann diesen Moment, wenn dann der eine von den Zwillingen hinter dem Auto steht und der legt dann einen Rückwärtsgang ein und fährt ihn dann so, quetscht ihn so ans andere Auto hin und dann gibt's ja wirklich so diesen letzten Moment, wenn er schon angeschossen am Boden liegt von dem anderen Zwilling und der holt dann auch noch in aller Grausamkeit, da haben wir wieder dieses Langsame, was Breaking Bad so auskostet, dass der dann so eine Axt aus dem Kofferraum holt und dann so auf Hank zuläuft und den dann wirklich mit der Axt irgendwie auch erschlagen will und dann schafft er es aber noch in diese letzte Kugel, die da irgendwie in den Lauf zurückzuschieben und den dann doch noch in den Kopf zu schießen, dann ist die Folge auch einfach direkt aus, so, du siehst diesen Kopfschuss und der fällt dann um und dann hast du diese Alarmanlagen auf dem Parkplatz und dann ist die Folge vorbei und das ist so ein unfassbar intensiver Action-Moment, der so knallt, auch der so auf den Punkt irgendwie explodiert, die Spannung da. Also das habe ich auch, ist mir auch die ganze Zeit in Erinnerung geblieben, dass ich das, ich fand auch diese Twins, diese Cousins, fand ich so starke Figuren einfach. Ich mag das total, diese, wie die da irgendwie integriert wurden und so geheimnisvoll und tödlich und gefährlich. Und wenn es dann wirklich so explodiert ist, das war so auf den Punkt einfach, wie man das, finde ich, hätte machen sollen.
Und da hast du mir jetzt einen Moment ins Gedächtnis gerufen, weil ich hatte den auch gar nicht mehr so stark vor Augen. Okay. Aber ich glaube, ist es das erste Mal, dass man Hank so ein bisschen auch wirklich in Aktion sieht? Weil ich glaube.
Ja, also das erste Mal so in Aktion ist zweite Staffel, wenn er wirklich bei Tuco ist. Mhm. Da kommt er ja dann auch an und das ist ja dann da, wo, das habe ich auch nochmal geguckt, eben jetzt zuletzt, wenn dann Walt und Jesse sich praktisch hinter so einem Hügel da verstecken und zugucken dabei und Hank, das ja alles noch gar nicht weiß und der da ankommt und einfach nur diesen Tipp bekommen hat, dass da eben Tuco ist. Und da gibt's auch so ein, das ist auch ein mega geil langgezogener Shootout einfach. Da gibt's ja dieses Auto, was dann steht, was so irgendwie getuned ist und so komisch vibriert. Das ist so ein Lowrider-Auto, das dann irgendwie so wackelt. Und da sucht irgendwie Tuco dann so Deckung dahinter. Und dann gibt's wirklich so diesen Schusswechsel zwischen beiden, wo dann auch Hank so, das ist auch so eine hammergespielte Szene, da ist er so hinterm Auto und lädt so nach und zielt dann so auf ihn und wartet so ganz angespannt, dass Tuco dann praktisch, der hat ja so ein Maschinengewehr und so und hat viel mehr Feuerpower und der kommt dann in einem Moment hinterm Auto hoch und du siehst so vorher, wie Hank wirklich so 10 Sekunden lang sich so sammelt und total konzentriert auch und dem dann wirklich auch einen gezielten Kopfschuss verpasst und den dann tötet. Das ist so diese Staffel 2 Action-Sequenz, wo du Hank auch so in Action erlebst, was ich wirklich auch so wahnsinnig gut gespielt fand, wie er da so dieses, ja, dieses sich sammeln und so Luft holen und so ganz genau zielt, was man irgendwie auch sonst in Action-Szenen eigentlich nicht so sehr, da wird er wirklich dann nur so einfach hin und her geballert oder so, da will jemand einfach einen Treffer landen, aber dass du dieses Innehalten hast und diese Nerven sammeln und so, das fand ich auch, ist total hängen geblieben auch.
Ich habe jetzt gerade mal den, also ich glaube, wir müssen mal den Schauspielernamen von Hank sagen, nämlich Dean Norris.
Dean Norris.
Genau, ja. weil du ihn gerade so sehr gelobt hast, den habe ich gerade mal gesehen. Mir fiel der Schauspielername gerade nicht ein. Ja, genau. Okay. Dean Norris, also genau, also ich, das ist halt diese, wenn man Hank in Aktion sieht, dann hat das immer irgendwas Besonderes, weil er ist halt so ein Dampfplauderer und man nimmt ihn immer nicht so richtig ernst, weil er sich irgendwie sehr, sehr wichtig nimmt, den Mund immer sehr, sehr voll. Aber dann liefert er halt auch. Und das ist immer das Geile dann in diesen Action-Szenen, dass er dann doch so extrem kompetent und cool ist, tatsächlich. Das ist immer so ein kleiner Erweckungsmoment, wenn Hank dann doch was Geiles macht.
Ja, also er wird ja in den ersten ein, zwei Staffeln hat er ja schon auch eher so diese Macho-Züge, finde ich. Aber es wird ja auch gebrochen, gerade weil er in dieser Action-Szene, die ich erwähnt habe, da kommt er ja nur schwer geschädigt wieder aus. Da muss er sich ja lange von erholen. Das sitzt ja dann auch im Rollstuhl in der 4. Staffel und ist dann so auf Maries Pflege auch angewiesen und so. Da muss er sich ja lange von erholen. Und das ist ja auch der Moment, wo er dann auch so schon ein Stück weit tragisch gebrochen wird auch. Und dann wird er ja wirklich wieder, kämpft er sich ja auch zurück, dadurch, dass er ja wirklich dann auch Walt eben enttarnt und ihm auf die Spur kommt und so. Das ist ja dann wieder das, wo er nochmal so neu, zu so einer neuen Höhe aufläuft einfach, dass er Heisenberg jetzt irgendwie auf der Spur ist. Und die 4. Staffel war das ja dann auch, wo Hank ja auch zu so einer, ja, sehr gebrochenen, bemitleidenswerten Figur fast schon wird. Teilweise auch sehr bockig und ruppig dann auch so, wo man ihn dann auch wieder ein bisschen nicht so leiden kann, finde ich. Da ist er dann auch sehr, ja, auch seiner Frau hier Marie gegenüber, die, soweit ich mich erinnere, scheißt er die ja dann auch zusammen und sowas. Also macht sie dann auch so ein bisschen runter. Und weil er ja eben auch so stolz ist und dann es nicht ertragen kann, dass er dann so ein, ja, so pflegebedürftig für eine Zeit ist und so. Und das ist, ja, also generell zeigt die Norris in der Serie auch total viele verschiedene Facetten. Und das, ja, auch eine Mega-Figur einfach und super gespielt von ihm.
Also an Hank wird so ein bisschen männliche Fragilität auch dann verhandelt, natürlich, weil er dann eben auch nicht zum Therapeuten gehen will und so weiter. Und damit kann ich ganz gut überleiten, nämlich zu meiner nächsten Szene. Das ist die I am the one who knocks Szene. Das ist eine Folge, die findet in der 4. Staffel statt, in der Mitte der 4. Staffel, genau. Die habe ich mir jetzt nicht nochmal angeguckt, die Folge, aber ich habe mir die Szene nochmal angeguckt und da setzt Walt zu einem riesig langen Monolog an und dieser Monolog kommt zustande, weil Skyler sich Sorgen um ihn macht und sie sagt ihm, okay, Walt, du musst aufpassen und so weiter, die ganzen Schurken, die du auf dich aufmerksam gemacht hast, die können jetzt bald vor der Tür stehen und dann gerätst du in Gefahr und so weiter und das verletzt Walt, weil er ist derjenige, der vor der Tür steht und das ist sein Selbstbild in diesem Moment, er ist der Superschurke. Und das ist dieses Selbstbild, was er sich irgendwie auch immer aufrechterhalten will, obwohl er ständig Fehler macht. Er ist immer wieder auch in Abhängigkeitssituationen. Er ist abhängig von Jesse, er ist Untergebener von Gus und so weiter. Trotzdem ist er derjenige, der klopft, der vor der Tür steht. Und er ist derjenige, der die anderen unter seiner Fuchtel hält. Und das ist aber auch dann, er muss es halt sagen. Und das ist halt deswegen diese männliche Fragilität. Also er muss sich das quasi selber bestätigen in dem Moment, weil es sagt ja kein anderer. Niemand anders hält ihn für denjenigen, der vor der Tür steht und klopft. Er ist nur einfach ein Chemiegenie vielleicht, das besonders gut kochen kann. Aber er ist eben kein Superschurke. Er hat schon irgendwie seine Momente, wo er andere Menschen steuert und so weiter und manipulieren kann. Aber er macht wahnsinnig viele Fehler. Er ist kein kriminelles Genie. Und das ist dieser Monolog, zu dem er da ansetzt. Deswegen finde ich den so stark. Er wird dafür gefeiert, das ist ein Meme, aber an sich ist es einer der schwächsten Momente von Walt in der ganzen Serie, weil er nie lächerlicher eigentlich rübergekommen ist. Es ist cool, er soll cool wirken, er will damit cool wirken, aber eigentlich macht er sich damit total lächerlich.
Ja, ja, das stimmt, das habe ich damals auch so empfunden. Das war für mich halt auch so dieser, ja, dieser Switch zwischen, es gab ja dann lange Zeit so, dass sich Walt und Heisenberg immer wieder vermischt haben und so. Es gibt dann immer so Momente, wo man gesagt hat, so jetzt ist er wieder Heisenberg oder sowas, dass er einfach in dieser Rolle schlüpfen will und so, in die er eigentlich halt eben gar nicht reinpasst oder so, dass man immer so, es ist wie so ein, jetzt zieht sich da irgendwie ein Anzug an, der ihm halt gar nicht passt oder sowas. Das hat halt, so hat man das Gefühl auch immer gehabt, auch wenn er jetzt irgendwie so skrupellos war und da immer härter wurde, er ist halt trotzdem irgendwie so dieser, was natürlich schon ein bisschen auch mit der Optik zu tun hat, so, man traut ihm jetzt auf den ersten Blick auch nicht zu, dass er jetzt so dieser harte Gangsterboss ist. Ich finde, da wird eben auch dieser Kontrast zu Tony Soprano, den wir vorhin angesprochen haben, nochmal deutlich, weil Tony Soprano, den siehst du, und der sieht halt auch schon einschüchternd aus, der hat schon eher diese bullige, mächtige Erscheinung, und bei Walter White, da denkst du halt wirklich nicht dran, dass hier so dieser, ja, dieser Crystal, dass er so ein Crystal Meth Drogenimperium einfach hat, dass er so ein wirklich organisierter Krimineller ist, das siehst du halt bei ihm optisch auch nicht, und da merkst du halt wirklich, dass er da so verbissen einfach darum kämpft, dass er so in diese, ja, in diese böse Mastermind-Rolle einfach, dass ihm das jemand abkauft oder sowas, wie du es gerade gesagt hast, das finde ich, kommt da in der Szene auch mit am besten einfach rüber, dass er da so, ja, so total verzweifelt, auch wenn es nicht verzweifelt rüberkommt, halt so in diese Bad Guy-Rolle schlüpft.
Ja, ich meine, du siehst es ja, Gus zum Beispiel ist ja auch, würdest du jetzt auch erstmal nicht für den, für ein kriminelles Mastermind halten, aber er ist halt derjenige, ja, der dann doch alles irgendwie unter Kontrolle
das
hat.
Das stimmt. Wobei bei Gus ist es so, den lernt man ja am Anfang kennen, dass er ja bei Los Pollos Hermanos arbeitet und so dieses freundliche Fassade hat, aber bei Gus ist es wirklich so, da brauchst du nur eine Szene, in der er so den Schalter umlegt und du ihm in die Augen schaust und du weißt, du hast ja den Teufel vor dir stehen. So, das schafft er halt. Das schafft halt Walter White oder Bryan Cranston in dem Fall, die schaffen das halt nicht. Ich meine, das ist halt auch absichtlich so, dass hier die Linie einfach schmaler verläuft, aber bei Gus ist es wirklich so beängstigend wie bei keiner anderen Figur, finde ich, dass du so diesen lieben Mitarbeitertyp, was diesen Chef, so Fastfood-Kettenchef, so der eigentlich auch nur kurz ist, und sobald dann wirklich so in einem Moment so sein Gesicht auch richtig einfiel oder sowas, und du hast diese eiskalten Augen, da ist wirklich alles schon vorbei. Also da siehst du wirklich den Teufel im Prinzip. Und ist ja auch nochmal ein Moment, den ich erwähnen will, über den wir jetzt eigentlich auch schon gesprochen haben,
wenn
wir
über die
Potenzialität geht haben, so dieser, ja, kein Problem, es war Foreshadowing, dass wir, ja, der Tod von Gus ist für mich auch ein sehr ikonischer Breaking Bad-Moment einfach. Die ganze Staffel überhaupt, ich glaube, die vierte Staffel ist, ich weiß nicht, ob ich die vierte Staffel sogar am besten finde, so, aber da erreicht die Spannung für mich in der Serie auch schon mit den Höhepunkt, so. Ich finde, dieses Duell zwischen Walt und Jesse und Gus ist so, wird so unfassbar auf die Spitze getrieben, dass man wirklich, ja, da um jeden Beteiligten bangt, so. Es läuft ja wirklich darauf hinaus, dass Gus auch damit droht, so. Das ist auch so eine der krassesten Szenen, wenn er irgendwie sagt, so, ich werde deine ganze Familie töten, so, ich werde deine ungeborene Tochter, so, oder irgendwie so deine Tochter sogar umbringen und so. Diese Drohung, wo er dann wirklich auch merkt, so, er hat keine Chance, da rauszukommen, außer er mit dem Kampf nach vorne oder sowas, und dann, ja, dieses Finale ist einfach nochmal so stark gemacht, wenn dann im Altersheim hier mit Hector Salamanca, der da im Rollstuhl sitzt, der dann wirklich, das wird ja auch immer wieder über Rückblenden erzählt, so, der diese persönliche Fehde auch hat mit Gus, und dann, ja, da kommt einfach alles zusammen, finde ich, nochmal in diesem Finalmoment, dass er dann sich selbst opfert und dann so mit diesem Knopf auch wieder, das war ja auch schon fast so ein Running Gag, so diese Klingel, die er hat, so an dem Rollstuhl, wo er da so um Hilfe rufen kann, dass er die dann so drückt und dann diese Bombe explodiert und dann noch dieses, ja, nachträgliche, wo du schon denkst, die Szene ist vorbei vielleicht, dass das irgendwie explodiert, und dann kommt er nochmal aus in dieser surreal absurden Sterbeszene oder sowas. Ich finde, das ist halt auch eine der ikonischsten Breaking Bad-Szenen einfach, die einfach hängen bleibt, die man nicht mehr vergisst.
Ja, die ist echt toll aufgebaut. Das habe ich auch nochmal richtig bewundert, als ich die geschaut habe. Also wirklich, klar, am Ende bleibt dieser Moment in Erinnerung, wenn er da rauskommt, aber die ist einfach wahnsinnig gut aufgebaut. Du siehst dann ja auch, ist ja noch ein weiteres Zitat von Walt, was dann als Meme dann auch irgendwie rumgegangen ist, dass er dann am Telefon sagt, I won. Das ist auch wieder so lächerlich.
Ja.
Um nochmal darauf zurückzukommen, wie lächerlich Walt manchmal ist. Ja, genau. Mhm.
Ja. Ja, was auch noch ein ikonischer für mich Walt-Moment ist, der aber auch sehr schmal, auf einem sehr schmalen Grad ist, so zwischen bedrückend und düster, aber auch total hysterisch fast schon. Also so, es ist dieser Moment in der vierten Staffel. Im Original heißt die Folge Crawl Space. Ich weiß jetzt gar nicht, wie, ich glaube, auf Deutsch heißt sie irgendwie Flucht oder so einfach nur. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie man auf Deutsch diesen Crawl Space übersetzt. Es ist ja im Prinzip im Haus, wenn du so unter dem Boden noch mal so eine Art Ebene hast, so diese, wo du so, die so schmal ist vom Platz her, dass du da halt irgendwie was deponieren kannst. Das ist im Prinzip wie so ein schmaler Dachboden, wie wir es kennen, aber halt Unterboden so. Und da geht es im Prinzip in der Folge darum, dass das Gast diese Drohung ausspricht, von der ich ja gerade schon erzählt habe, dass er irgendwie Walts komplette Familie auslöscht und sowas und dass Walt in dem Moment auf dieses Geld zugreifen will, das er über Jahre oder ja, Jahre nicht, aber dass er lange Zeit da eben deponiert hat. Und da will er sich ja im Prinzip diese Tarnidentität erkaufen, für die er, ich glaube, es waren $500.000 oder so braucht. Da kann er sich praktisch in so ein Zeugenschutzprogramm einkaufen und will damit in so einem letzten Moment trotzdem nochmal seine Familie schützen. Und dann kommt er da am Ende der Folge an. Und das ist ja der Moment, in dem Skyler in der Staffel über mit ihrem Arbeitgeber Ted, das ist ja auch nochmal eine eigene Storyline, dass Ted im Prinzip Schulden auch hat, weil er Geld gewaschen hat, zusammen mit Skyler, die stecken da unter einer korrupten Decke. Und deswegen hat Skyler dieses Geld dann genommen, also einen Großteil davon, das Walt da deponiert hatte, um diese Schulden da abzubezahlen, die Ted noch hatte. Und das ist so der Moment, in dem, finde ich, diese ganze Welt, diesen Schutzwall, den Walt sich aufgebaut hat, da komplett zusammenbricht, dass er dann wirklich am Boden liegt und sie auch anschreit, so, wo ist dieses Geld? Und sie sagt, ja, ich hab's nicht mehr, es ist bei Ted. Oder Ted hat's ausgegeben und er dann wirklich da am Boden liegt und so eine Mischung aus irgendwie Schreien, Lachen und Heulen oder sowas da entfesselt und wie diese Szene auch inszeniert ist, das ist für mich auch einer der unvergesslichsten Breaking Bad-Momente, dass du dann Walt da irgendwie liegen hast. Er wird dann, es schwankt dann erst zu so einem Schreien und Heulen über in dieses Lachen und dann siehst du auch nochmal die Szene, die ist dann auch nicht vorbei, sondern die Kamera schwebt dann so langsam aus diesem Crawl Space und geht dann wirklich in so eine Vogelperspektive, bewegt sich langsam von ihm weg und du siehst ihn, wie er da immer kleiner wird, wie Walt da so liegt und du weißt, jetzt ist ihm wirklich auch das letzte bisschen irgendwie Schutz und Flucht weggebrochen oder sowas. Und das ist für mich auch einer der besten Breaking Bad-Momente, wo ich auch wirklich halb zitternd am Ende der Folge da saß und total fertig mit den Nerven war, weil die Folge vorher auch schon total spannend ist und alles darauf hinausläuft, dass Walt jetzt so schnell die Flucht antreten will und das alles total hektisch passiert und dann dieser Moment, in dem er realisiert so und wie dann auch mit ihm, dass es da einfach keinen Ausweg jetzt erstmal gibt, war unfassbar.
Ja, können wir hier vielleicht nochmal hervorheben, also wie körperlich Bryan Cranston teilweise spielt, weil das ist auch sowas, was mir in Erinnerung geblieben ist. Ich habe jetzt vor einem Jahr habe ich Your Honor geguckt, auch so eine Serie mit Bryan Cranston und das hat er sich dann schon irgendwie auch rübergenommen aus seiner größten Rolle. Dass er mit allen Körperteilen mehr oder weniger spielt, dass das alles bei ihm irgendwie so zusammengreift. Also er kann extrem intensiv spielen, alles in seinem Gesicht bewegt sich, wenn er irgendwie emotional aufgebracht ist. Das ist schon irgendwie so was ich ganz stark mit Bryan Cranston verbinde, dass er wirklich mit seinem ganzen Körper teilweise spielt. Also es ist schon, ja, doch. Ich hab jetzt noch zwei Momente über. Ich würde sagen, ich gehe da nur auf einen intensiver ein, weil über den Tod von Mike habe ich auch schon mal gesprochen im anderen Podcast. Da ging es, glaube ich, um die emotionalsten Serientode. Den muss ich hier vielleicht nicht ausführlicher nochmal behandeln. Ich würde lieber nochmal über diese eine Szene reden. Ich glaube, es ist in der letzten Folge von Breaking Bad, wenn Walt aus seinem Exil zurückkehrt nach Albuquerque und dann eben seinen großen Showdown plant. Und du hast irgendwie das Gefühl, in dieser Zeit, er ist ja wahrscheinlich, glaube ich, nur ein paar Wochen oder Monate höchstens unterwegs. Und du hast das Gefühl, es sind 10 Jahre vergangen in Albuquerque. Und es ist ein bisschen so, es wirkt ein bisschen so wie hier zurück in die Zukunft, wenn Marty McFly glaube ich, 25 Jahre später, in die 25 Jahre spätere Stadt irgendwie reinkommt. Alles hat sich verändert. Es ist nichts mehr wie vorher, als wäre da irgendwie eine Apokalypse über diese Stadt hinweggezogen und irgendwo hängen dann auch irgendwelche Zeitungsberichte über den Superschurken, Drogenboss, was auch immer, Heisenberg und Walter White. Und es ist alles so trist. Er kommt dann nochmal zu seinem Haus zurück, was auch irgendwie mehr oder weniger, ja, weiß nicht, verranzt ist, fällt mir jetzt gerade kein Wort ein. Es ist eine sehr, sehr eindrückliche Szene. Es ist, Das ist irgendwie das, was ich am ehesten noch, also neben dem Schreien von Jesse mit diesem Breaking Bad Finale verbinde, weil da einfach klar wird, was alles in dieser Serie passiert ist. Es ist einfach ein fremder Ort. Diese Stadt, die Heimatstadt von Walter White ist ein fremder Ort für ihn geworden. Er hat seine komplette Existenz eingerissen und kann eigentlich kein normales Leben mehr führen, also unabhängig davon, dass er halt an Krebs stirbt. Das ist irgendwie nochmal so ein guter Kontrast gewesen. Ja.
Okay, dann haben wir jetzt viel ausführlich über Breaking Bad nochmal an sich gesprochen. Jetzt lass uns mal noch zum Abschluss so ein bisschen über das Erbe von Breaking Bad sprechen, was denn überhaupt jetzt in den fast 10 Jahren, die das Finale jetzt schon her ist, noch so kam. Gab es Serien oder so, die irgendwie an Breaking Bad anknüpfen, die vielleicht das neue Breaking Bad sein können, die offensichtlich sich irgendwie was davon abgeschaut haben oder sowas? Da gibt's schon, finde ich, ein paar Sachen, die da vergleichbar sind. Mir ist jetzt keine Serie eingefallen seit Breaking Bad, wo ich sage, das ist ein totaler Abklatsch oder sowas, aber es gibt natürlich schon Details oder Elemente, durch die Breaking Bad irgendwie Spuren hinterlassen
hat. Ich habe ja zwei Serien gleich, die ein Abklatsch sind, aber du kannst ja mit einer anderen Serie anfangen.
Okay, direkter Abklatsch. Ja, ich habe erstmal eine Serie mitgebracht, die ich, muss ich dazu sagen, gar nicht gesehen habe. Ich glaube, du auch nicht. Und zwar Ozark bei Netflix. Gibt's die. Das ist eine Serie, die immer wieder, wenn ich darüber gelesen habe, schon so als Breaking Bad Ersatz bezeichnet wurde, wobei da auch viele dann geschrieben haben, dass es ein bisschen ein Vorstellervergleich ist, dass die Serie sich dann schon auch anders entwickelt und so schon eigenständiger wird, aber allein die Story, also da geht es eben um Jason Bateman, den kennt ihr vielleicht aus Arrested Development noch, aber auch aus vielen anderen Sachen. Ein toller Schauspieler, und der spielt in der Serie einen Finanzberater, der im Prinzip dann auch in kriminelle Geschäfte verwickelt wird. Also von der Prämisse her ist es auch so, dass er so ein, ja, Durchschnittstyp ist, Familienvater auch, und der wird dann dazu gezwungen von einem Mafia-Boss, dass er über einen langen Zeitraum hinweg für ihn das Geld waschen muss, und er zieht dann mit seiner Familie in diese Ozarks. Das ist ja so ein Plateau, so ein Hochlandgebiet in den USA, und da wird dann im Prinzip nach und nach so ein ganzes kriminelles Netzwerk freigelegt, in das dann eben auch Jason Batemans Figur mit seiner Familie reinrutscht und die dann wohl auch selbst in diese kriminellen Machenschaften geraten. Das klingt natürlich schon, wenn man jetzt so hört, schon sehr ähnlich zu Breaking Bad. Und wie gesagt, ich kann leider nichts dazu sagen, wie nah die Serie da ist, weil ich sie nicht gesehen habe, aber ich wollte sie einfach mal erwähnt haben, weil sie eben so oft mit Breaking Bad so in einem Atemzug genannt wird. Und wenn ihr die Serie noch nicht kennt und da mal reinschauen wollt, da gibt's jetzt gerade 4 Staffeln, soweit ich weiß, alle bei Netflix. Könnt ihr gerne da mal reingucken.
Ja, ich glaube, da treten wir der Serie nicht zu nahe, wenn wir sagen, dass die durchaus ein Breaking Bad-Nachkomme ist. Und ich glaube, das ist auch, dasselbe kann ich sagen, übermorgen höre ich auf. Das ist das in Anführungszeichen deutsche Breaking Bad mit Bastian Pastewka. Das ist so eine Serie, das fand ich damals ganz interessant. Das wurde schon so irgendwie auch in Stellung gebracht als das deutsche Breaking Bad, einfach nur, weil damals irgendwie, da gab es noch keine guten deutschen Serien. Das war ein ganz großes Problem, dass alle irgendwie, die gesamte deutsche Kulturlandschaft war neidisch auf das, was da in den USA passiert ist, und mit den ganzen tollen Serien, die darüber gekommen sind. Wir können ja hier sowas nicht. Und dann musste ja irgendwann mal das deutsche Breaking Bad kommen, immer noch in Anführungszeichen. Und dann wurde das halt, morgen höre ich auf, also dieses Etikett wurde dann morgen höre ich auf mit Bastian Pastewka so ein bisschen aufgeklebt. Da ist diese Serie auch ein bisschen selber schuld dran, weil sie wirklich von der Schablone her sehr, sehr ähnlich ist tatsächlich. Es geht da um Bastian Pastewka, der eine Druckerei besitzt und dann aus Geldsorgen anfängt, in dieser Druckerei Falschgeld zu drucken. Das heißt, er macht genauso wie Walter White seinen bürgerlichen Beruf Münster um mit krimineller Energie, um daraus dann eben Profit zu schlagen. Und dann verstrickt er sich natürlich damit auch mit Kleinkriminellen und so weiter. Es gibt bisher auch nur eine Staffel von Morgen höre ich auf, obwohl die eigentlich relativ erfolgreich war und theoretisch auch hätte weitergehen können. Da wundere mich immer noch. Ich hoffe immer noch, da kommt irgendwas, weil die war spannend. Also das war okay. Klar, umso sehr das eben auch an Breaking Bad erinnerte, hat es halt funktioniert. Also von mir aus kann das gerne noch weitergehen, aber ist jetzt halt irgendwie auch schon.
Wann lief das denn?
2016 war das tatsächlich. Also das ist jetzt eh.
Ich glaube auch tatsächlich, weil du jetzt drüber redest, ich glaube, ich habe das auch gesehen, aber ich kann mich da nicht an nichts mehr erinnern. Also als das damals rauskam, ich bin ja auch Bastian Pastewka-Fan, so, er spielt ja die Hauptrolle. Mhm. Das ist ja die Serie, oder? Nicht, dass ich die gerade.
Das ist die, nee,
das ist die mit Bastian Pastewka und so. Ja. Und genau, und die kam damals raus und ich bin Pastewka-Fan und habe natürlich auch direkt im Vorfeld das mit diesem deutschen Breaking Bad mitbekommen. Und ich glaube, ich habe die auch damals geschaut. Ich kann mich wirklich. Die hatte, glaube ich, auch 5 oder 6 Folgen.
Ja, war ganz kurz. War
ein bisschen kürzer. Mhm. Die lief, ich weiß nicht, war das ARD-ZDF-Produktion oder so? ZDF, ne? Ich glaube, ich habe die damals auch tatsächlich geguckt. Und ich fand sie, glaube ich, auch nicht schlecht. Aber ich kann wirklich nicht mehr viel dazu sagen, weil sie so verblasst ist tatsächlich. Ja. Also es ist nicht so wie Breaking Bad, dass da viel hängen geblieben ist. Aber ich glaube, ich mochte die auch ganz gerne.
Ja, nee, ich glaube, es spielt dann irgendwie auch ein bisschen in Österreich und so weiter. Also, ja, ich verstehe es immer noch nicht so richtig. Er hätte, wie gesagt, gerne weitergehen können. Wahrscheinlich hat einfach Bastian Pastewka zu viel zu tun. Wer weiß.
Ja, kann gut sein.
Ja, ansonsten, was habe ich noch mitgebracht? Genau, How to Sell Drugs. Das wird ja so ein bisschen als das Breaking Bad mit Teenagern beschrieben. Das ist auch eine Netflix-Serie. Da geht es um einen Jungen, einen Teenager, fällt der Name jetzt gerade nicht ein, der aus seinem Zimmer heraus ein Online-Drogengeschäft aufzieht. Das Ganze basiert auf durchaus wahren Begebenheiten so ein bisschen. Also zumindest gibt es eine reale Figur, von der das alles abgekupfert ist. Da gibt es auch eine Dokumentation zu, heißt Shiny Flakes, gibt es auch bei Netflix. Ist ganz interessant, eben weil es hier auch um Drogen geht. Aber am Ende ist How to Sell Drugs schon irgendwie im Kern so ein bisschen wie Breaking Bad, aber an sich ist es eine Teenie-Soap. Mit ein bisschen Drogengeschäft dabei. Spielt dann ein bisschen in Holland alles. Ist ganz witzig. Laufen dann Drogenhändler mit holländischen Akzent dann darum, ist alles ganz niedlich. Nichts gegen Niederländer, ich finde den Akzent einfach toll. Ja. Einfach auch so ein kleiner Nachkomme.
Da habe ich noch nicht reingeguckt. Ist es dann auch so, das ist glaube ich auch so ein bisschen eher auch in so eine stylische Richtung inszeniert, oder? Das ist auch so ein bisschen. Oder ist es
richtig
konventionell eher nicht, oder? Das hat schon auch so viel.
Gut, dass du es sagst, weil das ist von der Bild- und Tonfabrik produziert. Das ist die Firma, die auch das Neo-Magazin Royal zum Beispiel produziert hat. Machen sie ja nicht mehr. Aber die waren da auch verantwortlich für die ganzen Einspieler und eben die Produktion. Das war ja auch schon sehr, sehr stylisch.
Ja.
Nee, gut, dass du da nochmal drauf hingewiesen hast. Ja. Okay. Nö, ansonsten, was ich noch irgendwie sagen könnte, bei Barry, das ist eine HBO-Serie mit Bill Hader im Zentrum. Ich glaube, was die hat auch so ein bisschen so ein paar Breaking Bad Vibes, weil hier eben auch dieses so was Bürgerliches mit so einer kleinkriminellen Welt verschmilzt. Also Bill Hader spielt einen Profikiller, der lieber Schauspieler sein möchte. Das heißt, also er will aus dem kriminellen Milieu in ein bürgerliches Milieu eindringen, also so ein bisschen umgekehrt. Und natürlich kollidiert das alles und dann sterben Menschen, die nicht unbedingt sterben müssten. Und er muss eben seine Identität immer wieder so ein bisschen verschieben und verschleiern. Also ein bisschen so wie Walter White. Also hat auch einen ähnlichen Binge-Faktor wie Breaking Bad, Barry. Also es ist auch so eine Serie, die geht irgendwie eine halbe Stunde pro Folge und das kannst du an einem Abend runtergucken. Also,
okay. Wie viele Staffeln gibt es da gerade?
Es gibt zwei und die dritte kommt dieses Jahr. Endlich.
Okay. Das ist dann eine HBO-Serie, ja, genau. Oder? Dann gibt es die bei Sky und Sky
TV, genau,
oder?
Genau.
Okay, ja, bin ich jetzt auch schon ein paar Mal drüber gestolpert, dass da auch so Breaking Bad Vergleiche kamen. Und das läuft, glaube ich, in Deutschland schon noch unter Geheimtipp, habe ich so mitbekommen. Oder Barry ist noch nicht so groß bei uns, habe ich das
gesehen. Ja, wie irgendwie fast jede HBO-Serie. Also bis auf Game of Thrones muss irgendwie jede HBO-Serie leider um Aufmerksamkeit kämpfen.
Ja, ich habe noch eine Serie mitgebracht, die fand ich auch, als sie dann gestartet ist, öfters auch Breaking Bad nicht unbedingt Vergleich hat, aber wo viele sagen, das ist für mich gerade so mein neuer Breaking Bad-Ersatz, was die Qualität angeht. Und zwar ist das die Fargo-Serie. Es gibt ja den Fargo-Film von den Coen-Brüdern und später wurde dann eine Serie draus gemacht, von der es mittlerweile auch 4 Staffeln gibt, die ihr jetzt auch seit neuestem alle bei Amazon Prime im Abo streamen könnt. Und das ist eine Anthologie-Serie, das heißt, man kann auch die Staffeln im Prinzip unabhängig voneinander schauen. Also jede Staffel erzählt so eine eigene, in sich geschlossene Geschichte. Es gibt, soweit ich weiß, vielleicht kleinere Anspielungen über die Staffeln hinaus. Ich habe tatsächlich nicht alles gesehen davon. Ich bin irgendwann in Staffel 3 ausgestiegen tatsächlich. Die hat mich nicht so mitgenommen. Aber die ersten zwei Staffeln habe ich auch sehr begeistert geschaut von Fargo. Und gerade die zweite Staffel ist für mich eine der besten Serienstaffeln der letzten x Jahre. Also eine für mich eine absolut geniale Staffel, doch auf einem Level wirklich mit Breaking Bad auch. Und erinnert inhaltlich jetzt nicht unbedingt an die Serie, aber ich finde auch so dieses Kleinstadtleben, das da gezeigt wird, was ja auch alles schon sehr stark in dem Coen-Film aus den 90ern vorkam. Ich finde, das ist einfach ein toller Kontrast da zwischen diesen schullig sympathischen Figuren, die oft auch so ein bisschen, also viele davon sind auch so Allerweltstypen, so Durchschnittsleute, die dann eben auch so in auf die kriminelle Spur geraten, so teilweise eher unabsichtlich so abdriften in so ein kriminelles Leben. Es gibt natürlich da schon auch ganz klar Gangsterfiguren und so Gangsterfamilien, Clans und so auch. Aber es wird alles sehr bunt durchgemischt bei Fargo. Auch da treffen so eben diese, ja, durchschnittlichen Bürger so auf diese Gangster und dann wird, und auch was so inszenatorisch angeht, ist sie auch sehr gut gemacht. Einfach da ziemlich auch manchmal an Breaking Bad erinnert. Und ich finde, also falls ihr die noch nicht gesehen habt, die hat, glaube ich, mittlerweile schon auch in Deutschland eine große, recht große Fangemeinde, würde ich sagen. Und ja, könnt ihr die vier Staffeln gerade auch auf jeden Fall bei Amazon Prime streamen.
Wo ich durchaus irgendwie inhaltliche Parallelen auch sehe, ist was das organisierte Verbrechen irgendwie angeht. Also, weil was ich bei Fargo immer so spannend finde, ist, dass dann ja wirklich das organisierte Verbrechen dann wirklich in Büros dann so stattfindet. Und das könnte halt auch irgendeine andere Firma sein. Und die haben da eben ganz normal ihre Hierarchien und ihre Geschäftsmeetings. Und das erinnert dann auch so ein bisschen an die, hier diese Figur Lydia Rodarte Cale, die dann ja auch später in Breaking Bad vorkommt. Die hat ja auch so ein White-Collar-Vibe irgendwie, als ob sie BWL studiert hätte und danach eben eine Karriere im organisierten Verbrechen, als wäre was ganz Normales. So wirkt das irgendwie. So verbinde ich das irgendwie ein bisschen.
Ja. Was ich noch überlegt hatte, was inhaltlich, glaube ich, am wenigsten trifft, aber was ja relativ aktuell noch ist, ist Succession, eine meiner absoluten Lieblingsserienzeit. Ich glaube, bei vielen von uns, auch gerade bei Movie Pilot, ist das eine der liebsten Serien. Deswegen streuen wir sie immer ein in Podcasts, wenn es geht, weil das, glaube ich, wieder so ein HBO-Fall ist, dass die noch nicht den Hype hat in Deutschland, wie sie eigentlich verdient hat, finde ich. Finden wir, glaube ich, alle. Wir haben auch einen eigenen Succession-Podcast. Also, wenn ihr da mehr zuhören wollt, hört da gerne noch mal rein. Ich will jetzt gar nicht so tief einsteigen, aber ich finde, Succession treibt so dieses Anti-Helden-Erfolgskonzept von Breaking Bad auch noch mal weiter, weil da eigentlich alle Figuren da so sind, dass man immer hin und her pendelt zwischen Sympathie und Abneigung so. Also, es sind unglaublich schwierige Charaktere, so, bei denen man sicherlich auch dann seine Favoriten sammelt, aber bei denen man öfters auch das Gefühl hat, so, man wünscht denen eigentlich auch alles Schlechte, was denen passiert, so. Und ja, ich finde, das ist so ein ganzes Ensemble aus diesen Anti-Helden, was bei Breaking Bad ja schon so gut funktioniert hat, gerade mit Walter White. Das ist so Succession einfach mit vielen verschiedenen, oder geht's dir da auch ein bisschen so?
Ja, also ich glaube, du hast eigentlich das Wichtigste schon gesagt. Ich glaube wirklich, dass dieser Widerstreit zwischen Sympathie und Antipathie, das ist, glaube ich, schon was ich Succession so ein bisschen abgeguckt hat von Breaking Bad, nur eben dann wirklich auf ein ganzes Ensemble aufgelegt. Also ja, ansonsten sonst fallen mir da jetzt nicht die ganz großen Parallelen ein.
Nee, also inhaltlich finde ich auch gar nicht. Mir geht es da wirklich auch um diesen Anti-Helden-Aspekt einfach, der da, finde ich, total stark ist oder schwer ins Gewicht fällt. Ja, dann können wir noch zum Abschluss eigentlich auf konkret Nachfolger kommen, und zwar wirklich Breaking Bad. Ja, was wirklich konkret von Breaking Bad abstammt, und zwar gibt es da einerseits einen Sequel-Film, den Vince Gilligan für Netflix gemacht hat, und zwar El Camino. Doppelpunkt, ein Breaking Bad-Film, damit es auch jeder weiß, dass das mit Breaking Bad zu tun hat, der nicht auf dem Poster schon Aaron Paul erkennt oder so. Der ist erschienen vor einigen Jahren. Da haben wir auch tatsächlich unser allererster Streamgestöber-Podcast, unsere erste Folge dreht sich auch um diesen Film. Da war ich auch dabei, also wenn ihr da noch mal zu nachhören wollt und zu meinen, dann habe ich damals mit Jenny und Andrea aufgenommen. Da haben wir neben der grandiosen Serie Fleabag auch über El Camino gesprochen. Das war für mich, nur um es kurz zusammenzufassen, kein besonders glanzvoller Nachklapp für Breaking Bad. Ich fand den Film okay, aber er hat sich teilweise wirklich angefühlt eher wie so ein Fanservice-Fanfiction-Film, den es nicht unbedingt leider gebraucht hätte. Kannst du ja, wenn du willst, ganz kurz noch mal sagen, wie fandest du El Camino?
Ich kann mich an nichts aus El Camino erinnern. Oh, liegt vielleicht daran, dass ich damals, ich habe den im Urlaub geguckt und hatte, glaube ich, Jetlag und ich weiß nicht, was da passiert ist. Obwohl ich mich sehr auf diesen Film gefreut habe. Sorry.
Ja, ich hatte auch, als der angekündigt wurde, relativ überraschend auch, hatte ich auch total Lust und so. Und wie gesagt, kurz nochmal umrissen, es geht da eben um Jesse nach dem Finale, so wie es mit ihm weitergeht, so. Und ja, es hat für mich aber es ist nochmal so ein Versuch gewesen, der Figur nochmal so einen detaillierteren, besseren Abschluss zu geben, weil das ja am Ende vom Breaking Bad Finale ja schon sehr, ja, ein offenes Ende auch war und der Film El Camino ist jetzt so ist nochmal Jesse vor allem gewidmet, Aaron Pauls Figur. Ich finde, das ist nochmal ein ganz Moment für Aaron Paul an sich, weil er in dem Film unfassbar gut auch spielt so, obwohl da ja schon ein bisschen Zeit vergangen ist, halt im Finale schlüpft er da sofort wieder in diese Figur rein und knüpft da wirklich nahtlos an, also schauspielerisch ist der Film super und ich glaube, ihr, also Breaking Bad Fans werden den schon geguckt haben oder haben ihn auf jeden Fall auf dem Schirm. Ist jetzt kein Geheimtipp, der, glaube ich, an der Fangemeinde vorbeigegangen ist. Was ich noch spannend finde, wo du kurz noch mehr dazu sagen kannst als ich, weil ich es tatsächlich kaum geguckt habe, ist Better Call Saul.
Unfassbar, Patrick. Das ist ein großes Rätsel für mich.
Ja, und unglaublich eigentlich. Ich habe da damals die erste Staffel, ich glaube, 5, 6 Folgen geguckt und dann war ich einfach aus.
Ja, okay. Ich könnte jetzt sagen, es wird anders, aber es wird nicht anders. Es kommen halt immer mehr Breaking Bad Charaktere in Better Call Saul. Also die erste Breaking Bad Figur ist natürlich Saul Goodman, also Jimmy McGill. Hoffentlich war das richtig. Ja, doch. Der Anwalt, der, glaube ich, ab Staffel 2 dann dabei ist und glaube dann so ein paar Aufträge für Walt erstmal erledigt und dann auch den Kontakt zu Gus herstellt, genau. Den geht's, wie der eben vor den ganzen Ereignissen aus Breaking Bad, da, ja, seine Anwaltskarriere aufbaut. Es geht vor allem erstmal um die Beziehung zu seinem Bruder, aber eben auch um ganz viele, ja, Geschäfte mit kleinen Kriminellen und so weiter. Und um die Ehe, oder nee, nicht die Ehe, sondern die Beziehung zu Kim Wexler, seiner Freundin und Lebensgefährtin. Alles sehr, sehr romantisch, sehr, sehr schön gefilmt, sehr ruhig. Und trotzdem eben auch zwischendurch immer wieder spannend, weil das sind vor allem die Szenen mit Mike Ehrmantraut, Jonathan Banks, der auch eine große Rolle in dieser Serie spielt. Später kommt dann auch Gus vor, also Gustavo Fring. Genau. Und das alles geht jetzt auch zu Ende. Also die Breaking Bad Ära, die jetzt ja seit uns seit 2008 eigentlich begleitet, mehr oder weniger ununterbrochen. Die geht jetzt 2022 zu Ende, nämlich mit der letzten Staffel von Better Call Saul. Die kommt am 19. April. Erstmal mit 7 Folgen dann zu Netflix und am 12. Juli folgen dann die letzten 6 Episoden. Also das heißt, es ist genauso wie die letzte Staffel von Breaking Bad, es ist dann ein zweigeteiltes Finale tatsächlich. Also wird ein epischer Sommer für uns. Für uns Better Call Saul-Fans.
Ja, ich bin schon auf jeden Fall auch angefixt. Also das sind ja dann praktisch 6 Staffeln insgesamt gewesen. Und die gibt es ja auch alle jetzt nach wie vor bei Netflix, oder? Also wenn da die neuen Folgen auch wieder kommen, kann man da alles bei Netflix schauen. Genauso wie Breaking Bad übrigens auch. Ich glaube, weiß gar nicht, ob wir es erwähnt haben. Da kann man auch alles bei Netflix zurzeit streamen, die 5 Staffeln, den Film El Camino. Also es gibt alles. Das ganze Breaking Bad-Universum ist gerade komplett bei Netflix. Wenn ihr da eintauchen wollt oder ein Rewatch machen wollt oder Better Call Saul entdecken wollt, gibt es gerade alles. Netflix.
Und wie gesagt, das lohnt sich dann eben auch wirklich nochmal doppelt, weil Walt und Jesse tatsächlich mal nochmal zurückkehren. Also es wird wirklich nochmal so ein Bogen geschlagen, könnte ich mir vorstellen, um dann wirklich die Schleife um das Breaking Bad-Universum zu legen. Also wer weiß, ob es danach noch weitergeht. Ich glaube, es gibt bislang keine Pläne, dass es noch irgendwas Neues
kommt. Mir ist auch nichts bekannt, dass noch irgendwas kommen soll.
Also könnte es wirklich sein, dass das der große Abschluss wird. Also ich kann das nur jedem, der außer mir noch in diesem Podcast hier drin ist und auch zuhört, kann ich ans Herz legen.
Ja, ich wurde schon oft gerügt und mir wurde es auch sehr ans Herz gelegt. Ich glaube, als dann auch wirklich Better Call Saul in die zweite oder dritte Staffel ging, da haben ein paar wirklich auch schon gesagt, dass es Breaking Bad sogar übertrumpft. Also diese Stimmen habe ich auch schon mitbekommen. Ja, ja. Dass es die Originalserie sogar toppt. Und da dachte ich schon, okay. Also, aber es war wieder der Fall von irgendwie über die Jahre, jetzt sind schon 5 Staffeln da und ich bin irgendwie, hab den Anschluss verloren. Jetzt müsste ich halt dann, muss ich mir irgendwann mal die Zeit nehmen, wenn dann alle komplett da sind, so diese 6 Staffeln, mich denen komplett zu widmen. Also da, das ist nicht vom Tisch bei mir. Da habe ich durchaus schon noch Lust auch. Genau, ich denke mal wenn die dann komplett da ist und das Breaking Bad Erbe vollendet ist, kann ich mir vorstellen, dass wir dann auch nochmal bei Streamgestöber einen Better Call Saul Podcast auch einfach machen, weil wir haben das jetzt ja nur kurz ein bisschen umrissen, leicht beschweren von dir, aber ich glaube, da gibt es auch noch mal einiges, was man extra dazu besprechen kann. So. Gut, dann sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wie immer gilt an dieser Stelle ein großes Dankeschön an euch, die ihr zuhört. Ohne euch wäre dieser Podcast gar nicht möglich. Wie immer der Hinweis, wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert gerne den Podcast. Es gibt ihn überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Apple Podcasts oder Podcast Addict. Vergesst auch nicht, wenn ihr immer die neuen Folgen hören wollt, die Benachrichtigung zu aktivieren für die neuen Folgen. Bewertet uns gerne bei iTunes oder Podcast Addict. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr gerne auch einen Kommentar hinterlassen oder bei Spotify uns im besten Fall natürlich die 5 Sterne geben, uns da bewerten. Wenn ihr Feedback habt oder auch Verbesserungswünsche, konstruktive Kritik oder Sprachnachrichten, dann könnt ihr das gerne schicken an podcast@moviepilot.de. Ansonsten findet ihr uns auch auf Twitter mit einer eigenen Seite unter Streamgestöber, und zwar Streamgestöber mit OE statt mit Ö. Ansonsten, Hendrik, wo kann man dich denn außerhalb dieses Podcasts noch lesen oder finden im Internet?
Ja, bei Twitter, da heiße ich Hendrik Busch oder Hokkaido Kürbis und bei Moviepilot. Da schreibe ich jetzt irgendwie gerade aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, was da passiert ist, über Will Smith ziemlich viel. Ja, mal gucken, was da noch alles passiert. Nee, genau. Und du, Patrick?
Ja, ich schreibe auch bei Moviepilot unter meinem Nickname Mr. D-Pad und ansonsten findet ihr mich auch noch bei Twitter unter meinem regulären Namen einfach Patrick Reimbott. Gut, dann bleibt mir zum Abschluss nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und streamt was Schönes.
Tschüss.
Ciao. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.